Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Ministerium für Landwirtschaft. Heute live vom Nudisten-Weltkongress in Kuala Lumpur, die Landwirtschaft Royal TS mit Doppelkäse 4.0 Blockchain Edition. Durch die Sendung begleiten Sie unsere Ressortleiter Sprache, Ernährung und Sport, Horst Wangeleile.
Moin.
Ebenfalls mit an Bord der jederzeit abfahrbereite Leiter des ministerialen Fuhrparks Kuba Donis.
Miep, miep.
Sowie der von der internationalen Podcastbühne nicht mehr wegzudenkende HOLM. Guten Abend.
Guten Abend? Nein.
Und?
Ja, das ist ein Audioformat, sonst hättest du gesehen, dass ich dir eine freundliche Lichthupe gebe.
Eine freundliche Lichthupe, das ist ja was Nettes.
Ja. Wir haben etwas Neues in unserem neuen Konzept. Heute klingen wir scheiße, aber dafür sind wir vorbereitet.
Genau.
Außerdem läuft im Moment der Deutschland sucht die Ministerialhymne Contest. Und dies war die erste Einreichung von Sven Wörth.
Ja, wie machen wir das mit dem Abstimmen? Hat da jetzt jeder so ein Stimmrecht oder so ein Superbutton?
Nö, wenn's mir gefällt, dann benutzen wir das.
Ach so, gut.
Ah, es geht doch nichts mit einer schönen Diktatur.
Demokratur.
Ja.
Passt doch.
Ja, genau. Demokratur.
Jeder schwätzt drüber und einer entscheidet.
Lupenreiner Demokrat.
Wohl wahr, wohl wahr.
Ja, gibt es denn Feedback zum Intro? Also ein neues Intro wird kommen. Ob es denn dieses sein wird oder dieses in veränderter Form oder ein anderes, das werden wir noch sehen, aber ein neues Intro wird kommen.
Also mein Feedback erstmal, als ich vorhin weg war, weil ich vom Netz getrennt war und wieder reinkam, dachte ich, ich habe Fracks durch Sound, weil das Lied lief, aber es war das Lied nicht. Der Sound oder irgendwelche
Router resettet, alles Mögliche gemacht. Mann, das Lied wird nicht richtig übertragen, dann ist es so.
Deswegen, also da bin ich noch nicht so ganz überzeugt, eure Ehren, aber ich will mich da jetzt auch nicht so.
Also die letzten 10 Sekunden, so lange ist es nicht, die letzten 5 Sekunden, die sind toll. Der Übergang zur Mitte, den finde ich ein bisschen holprig.
Ja, da wird er auch noch dran basteln. Hat er heute Mittag schnell mit einem OM1 gebastelt. Heißt es OM1 oder doch OM1 heißt es, ne? Dieses geile Ultra-Porno, OP1.
OP1, also das, was, ja, wo dieses, es da im Chat drum ging. Vom
wo es auch in Musik, Marvin, in Musik.
Nee, der, drum ging. Also da wurde ja ein Video gepostet von, warte, ich guck schnell in den Chat und schreib's dann einfach in die, ins Podcast.
In die Shownotation.
Shownotation. Dann wisst ihr auch, wovon wir sprechen. Warte, ich klicke jetzt gerade mal drauf. Nee, falscher Chat. Da war's. Es war, Moment, es dauert. Internet. YouTube spielt's wieder schon. Klaus Schulze.
Von Schulze und Schulze? Danke, der hat lange gebraucht. Ja, ich habe einfach nur mal eine doofe Frage gestellt.
Ups. Also es ist in den Shownotes, da könnt ihr es euch anschauen.
Und es ist sehr schön, es ist von 1977.
Richtig. Also erwartet kein HD-Video. Ich weiß, es gibt ja so Leute, die klicken da nicht drauf und bringen oder kommentieren das dann mit, wow, das wurde mit einer Kartoffel aufgenommen.
Das wird ja heute noch ein Thema sein.
Haltet mal das Smartphone das nächste Mal, wenn ihr aufnehmt, quer. Freund der Nacht, das war super, ach du Nase. Ja, aber ist ja, ne? Hey, voll scheiße.
Ich habe gestern Videos geguckt, also hier YouTube, irgendwelche Live-Dralala von Festivals und so. Und da war ein Festival, ich suche das Video nachher raus, irgendwo in den USA, in Kalifornien, und ohne Scheiß, die ersten vier Reihen, die standen halt alle da und haben einfach das Konzert durch ihr Handy-Display geschaut. Also ich will damit nicht sagen, dass ich das nie gemacht habe, ne? Irgendwie so ein Video, also so ein Handy-Video von einem Konzert, aber wenn dich dann doch einer fragt, und wie war das Konzert? Ja, soweit ganz gut. Warte, willst du mal ein Video sehen?
Mich
schade eigentlich.
Ich habe das bei, ich war mal in Rom mit meiner Frau und dann wollten wir, da hatten wir so eine Prozession uns angeguckt und vor mir stand eine Asiatin mit einem 12-Zoll-Tablet und filmte das Ganze. Ich konnte nichts sehen. Ich konnte nur die Aufnahme, die auf ihrem Tablet war, sehen, weil ihre Gnaden mickrig war, aber es trotzdem auch so auf 2 Meter Höhe hielt. Großartig, also wirklich.
Als ich vor ein paar Jahren in Svenbert auf dem Maus im Mars-Konzert war, da stand auch irgendjemand mit einem riesen iPad vor uns und hat das. Ich weiß nicht, ich mag das nicht, es nervt.
Ich finde das sowieso komisch, mit dem iPad da zu stehen. Also mit dem
ja, aber das ist wirklich, was mich eigentlich ärgert, ist diese fehlende Wahrnehmung um sich herum. Also ich will ja nicht sagen, man muss auf jeden und alles achten, aber wenn ich ein Tablet in die Luft halte, in einem Raum, wo alles in eine Richtung guckt, dann bedeutet das, dass hinter mir 2, 3 Leute nicht sehen. Zumal die Dinger sind ja klotzhell. Dann hast du ein Konzert und hast du diese ganzen Flickerdinger in der Fresse. Supi. Also ja,
oder im Swingerclub. Also ich meine, wenn ich Pornos im Display gucken will, dann brauche ich ja nicht hinzugehen.
Da steht
ich habe mir den gerade aus der Nase gezogen.
Musst du gerade sagen, du bist
nein, immer... Nein, Holm, du bist immer der Klassiker. Also es kommt immer Swingerclub. Der ist alt. Entschuldigung, ich bin jetzt mal unhöflich gewesen.
Also es ist nicht nur so, dass Holm das Internet damals erfunden hat. Es ist auch so, er hat diese Venus-Erotik-Messe erfunden und hat da immer noch VIP-Tickets, steht immer in der ersten Reihe mit Weitwinkelobjektiv und macht...
Holm hat das Ding erfunden.
Genau. Echt? Oh, Alter, du bist aber auch eine... Killer.
Das Schlimme das Ministerium für Fortbildung.
Oh. Ich möchte das anprangern.
Nicht zu Unrecht.
Ja.
Ich muss mich räuspern.
Ja. Ich auch.
Das müssen wir nachher. Nee, rausschneiden wäre doof. Aber wir entschuldigen nicht. Uns aufrichtig.
Ich wurde eben im IRC-Kanal vom Hackerspace Saarbrücken schon gefragt, bedeutet live dann, bevor ihr schneidet oder schneidet ihr nicht? Meine Antwort war, dann blieb ja nichts Rest. das Intro. Noch nicht fertig, aber die Richtung. Die Richtung.
Kommt. Definitiv.
Stimmt. Ja.
Wie gesagt, ich finde, also der Beginn ist gut.
Also der Sven hat das jetzt schnell eine halbe Stunde vor der Sendung für mich zusammengerotzt, weil ich ihm gesagt habe, ich brauche ein neues Intro.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon mega geil, ne? Also.
Da hast du noch ein bisschen in Logic bearbeitet und Dinge getan. Und dementsprechend hört man auch schon den Unterschied zum Erstentwurf. Also, naja, aber es wäre so eine Richtung, die mir gefiele. Was mir auch sehr gefällt, das sind unsere Sticker. Die Sticker sind da. Wir haben ganz viele, ganz tolle neue Sticker von der Landwirtschaft und vom Digital Survivor und von der Zukunft, über die jeder spricht. Und vom Kulturgut. Und diese Sticker darf auch gerne jeder haben.
Der im Einzugsgebiet wohnt.
Naja. Ja. Also wer Sticker möchte, schickt einfach eine E-Mail an josef.stadien@fürstickertuichalles.landwirtschaftsministerium.de mit dem Betreff Fuck you NSA und dann schreibt ihr eure Kleidergröße und dann bekommt ihr Sticker in der Größe eures Rumpfes.
Und einen Shitstorm. Freihaus.
Wenn ihr
das Twitter-Händel mitliefert, sorgen wir auch für einen Shitstorm, dass ihr euch einmal im Internet geliebt fühlt.
Soll ich jetzt tatsächlich die Subdomain und die E-Mail-Adresse annehmen, weil irgendjemand wirklich dahin schickt, oder?
Mit ziemlicher Sicherheit. Ich glaube, das ist so ein, das wird der neue Contest. Dass jeder die Sendung nachhört, um sich die abstrusen E-Mail-Adressen zu notieren
ja, und dann dort mit Subdomain, also @fürsticker tue ich alles .landwirtschaftsministerium.de Domain Alias @fürsticker tue ich alles .landwirtschaftsministerium.de. Wir bräuchten eine kürzere Domain.
Ja. Aber was ihr nicht wisst, wir haben da natürlich die E-Mail-Adresse ist in Leadspeak. Also ihr könnt das nicht einfach so eintippen. Dann müsst ihr mal gucken, welches E wirklich eine 3 ist oder umgekehrt, Freunde.
Genau.
Viel Spaß beim Würfeln.
Genau, genau.
Das machen wir jetzt wirklich.
Schick mir mal
eine Textmail. Der Erste, der es schafft, eine E-Mail dort an die Adresse zu schicken, der bekommt wirklich was.
Schick mir mal eine Testmail. Vielleicht bist du dann ja der Erste, der es schafft, eine E-Mail.
Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste.
Ich werf's mal gerade in die Katze. Sur le Chat. So, da ist ja in die Katze.
Soll ich es jetzt litifizieren?
Nee, schick einfach mal eine Mail, ob es überhaupt.
Ach so.
Nicht, da ich mich vertippt habe. Oder so. Ich weiß ja auch nicht. Gut, während du mir einen Brief schreibst, ja, die Sticker sind da. Wer Sticker möchte, sie sind formschön und beliebt. Glaube ich, vielleicht. Einen Punkt habe ich hier vergessen in meiner Sache, das war nämlich Hörerfeedback. Wir bekamen eine E-Mail, wir bekamen unsere erste E-Mail von einem Hörer. Und ich freue und bedanke mich sehr, aber aus Gründen des Datenschutzes darf ich nicht mehr darüber sagen. So. Wir bekamen vor 2 Wochen eine E-Mail von einem Hörer.
Du darfst aber nicht sagen, was drin steht.
Nee, ich traue mich nicht wegen DSGVO.
Buser.
Aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir mehr E-Mails bekämen. Und damit meine ich nicht, dass wir in allen Newslettern dieser Welt angemeldet werden wollen.
Und wenn doch, dann tut das an. Ich brauche
keine
Spam-Adresse und so weiter.
Bereit für alles @spamsparschwein.de. Tatsächlich eine meiner Domains.
Das Thema hatten wir das eigentlich in der ersten Folge?
Spam-Sparschwein?
Nein, mit deinen Domains, mit diesem. Es wurden weniger, okay.
Ich habe ganz viele Domains ausgemistet. Ich bin im deutlich zweistelligen Bereich.
Ja. Echt?
Ja. Ich habe ja keine Zeit mehr, mich um meine Domain zu kümmern, weil ich ja permanent nur noch irgendwelche Hörspiele und Features bei ARD höre.
Ach so.
Denn, Überleitungsgott. Ich habe die ARD-Audiothek für mich entdeckt. So wie es eine ARD-Mediathek gibt, gibt es jetzt auch die ARD-Audiothek als App, Man könnte diese ganzen Formate auch als Podcast abonnieren, aber als abonnierte Podcast nerven sie mich in meinem Podcatcher, da es halt jeden Tag neue Features, neue Hörspiele, neues Zeugs gibt. Und wenn ich Podcast hören will, will ich Podcast hören. Und wenn ich Features und Hörspiele hören will, dann will ich Features und Hörspiele hören. Und möchte dann halt nicht die einen an den anderen vorbeischieben müssen in der App. Und in der ARD, also ich habe die ganze Zeit dann auch noch den RSS-Feed von der verschiedenen dieser Sender halt abonniert. Bin ja auch mit den Inhalten wirklich sehr froh, die Öffentlich-Rechtlichen im Audiobereich produzieren. Aber jetzt mit der ARD Audiothek ist es dann wirklich auch viel, viel angenehmer zu durchsuchen. Die interessanten Sachen sind, also zumindest die Sachen, die mich interessieren, werden gehighlightet bei mir, werden gefeatured. Man hat eine Offline-Download-Möglichkeit, man hat eine Abonnieren, eine Abo-Funktion für wiederkehrende Sendungen. Kann sich Sendungen merken, ohne sie heruntergeladen zu haben. Also ganz nett. Für mich, gerade in Bezug auf die öffentlich-rechtlichen Sachen, eine gute Alternative zum deren Feeds in meinem Podcatcher oder in meinem RSS-Reader mitzuschleppen. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Schaut euch an, die ARD Audiothek. Da gibt's auch einige schöne Hörspiele drin.
Jetzt brauchst du aber dann auch eine neue E-Mail-Adresse, ne? Systemkritik at linksgrün versiffte systemmedien.landwirtschaft.de.
Mensch, die ARD gehört da dazu?
Nein, ich nicht. Ich bezahle auch, seit ich in der Ausbildung bin, GEZ und tue das ja gerne.
Ja, ich auch. Ich würde gerne ein bisschen weniger zahlen, aber
das sehe ich auch so, ja.
Gerne GEZ. Vor allem würde ich gerne nicht die Fußball-WM in dem Maße bezahlen wollen.
Ich glaube, das ist noch der geringste Kostenpunkt. Auch wenn er...
Ich weiß nicht. Hast du mir die Mail geschickt?
Habe ich.
Okay, dann schick mal in 10 Minuten nochmal eine. Bis mal.
Bis der Grayfilter mich kennt.
Ja. Aber dann kommt ja auch die erste irgendwann an. Aber bitte in 10 Minuten nochmal eine schicken.
Ja.
Danke. Ja, also ARD Audiothek als App mindestens mit dem Android Store. Ob es bei iOS auch verfügbar ist, weiß ich gar nicht. Ja, okay.
Also ich habe den Link in die Shownotes gepackt, direkt von ARD und da habt ihr direkt die Links zur App Store Variante und zur Google Play Store Variante, also iOS und Android Links.
Cool. Ja, das ist so mein... Habe ich mich wirklich gefreut, als ich diese App dann vorgeschlagen bekam.
Gibt's, also der Bericht hier auf der, oder der, wie heißt's? Nicht Bericht, also die Ankündigung ist vom 27.04.2018, also scheint noch nicht so.
Noch nicht so lang, ne?
Ja.
Ja, und macht einen gut abgehangenen Eindruck. Ja, und dann habe ich noch ein letztes Thema auf meiner Liste. Dann bin ich auch fertig. Netzpolitik.org hatte letzt einen Artikel der Überschrift Wischen, Tippen, Zoomen. Forscher tracken anhand von Touch-Gesten. Diesen Artikel möchte ich empfehlen, ihn mal gelesen zu haben. Groß auf das Thema eingehen möchte ich nicht. Falls ihr was dazu sagen wollt, gerne. Ich höre mir es gerne an. Aber es geht halt darum, jeder hat eine andere Handschrift, jeder hat einen anderen Fingerabdruck, jeder riecht anders. und anscheinend tippt und toucht auch jeder anders. Und wir haben dann verschiedene, also ich lese ja gerade die Bildunterschrift, wo TouchTrack ermittelt über Touchbewegungen in Open-Source-Spielen und einem Schreibpad, ob du über diese potenziell trackbar wärst. Das ist jetzt nicht unbedingt, also das Ergebnis ist nicht unbedingt, die Welt geht morgen unter und wir werden alle sterben, aber ja, darf man sich gerne mal drüber Gedanken machen. Das ist so ein bisschen wie die Geschichte, darf irgendeine App auf dein Mikro und auf deinen Lautsprecher zugreifen? Und dann möglicherweise dann irgendwelche Ultraschall-Datenübertragungsgeschichten machen oder so.
Da gab es ja auch einen Talk auf dem, das war auf dem 33C3, ne?
Das ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, ja. Oder war es sogar schon davor, dass dann halt irgendwelche Software dann nicht halt
sogar durch... Hamburg in, auf die, also bei diesem Talk...
Schwer sind nämlich.
Ich suche ihn mal raus und packe ihn in die Shownotes.
Ja. Ja, das wäre jetzt noch eine Link- und Leseempfehlung. Tracking durch Touch bei netzpolitik.org. Also generell ist netzpolitik.org eh eine Leseempfehlung, eine dauernde Leseempfehlung. Aber dieser Artikel besonders eben wegen der Thematik, die doch irgendwie neu und bisher unbeachtet war. Ne? Ja, das war mein Blog. Mein Mäppchen, mein Füller, mein Blog.
Ich habe es im Übrigen gerade gefunden. Damals ging es um die Möglichkeit, jemanden im Tor-Netzwerk quasi zu de-anonymisieren.
Ja, da gab es ja anhand der Fenstergröße, ne? Ich glaube, das war doch mit der Fenstergröße das Ding.
Nee,
das
ist ja auch so ein Ultraschall-Ding weg und quasi über die Cookies, die auf deinem Handy gespeichert sind, das Handy nimmt das auf und schickt es dann quasi irgendwo hin und damit ist klar, ah, okay, der jetzt gerade diesen Hidden Service oder so benutzt, das muss der und der sein. So, irgendwie habe ich es in Erinnerung.
Was es ja auch gab, das war dann halt, dass dann halt über irgendwelche Browser-Abfragen dann halt die Liste deiner installierten Fonts und die Listanzahl und Liste deiner installierten Plugins, dass dadurch dann halt einfach dein Gerät bzw. dein Browser dann halt identifizierbar wurde. Mhm. Also ich mein, Pattern-Matching, einfach nur ausreichend viele Patterns haben und dann hast du halt ein schönes Pattern-Matching, ne?
Kann mir nicht passieren. Ich habe ja immer Privatmodus an.
Ja, aber im Privat, genau darum ging es ja, dass du sogar im Privatmodus
dann das halt sollte ja auch ein doofer Witz sein.
Ach so, das habe ich dann nicht verstanden.
Ja, okay. Wie vorhin bei der Lichthupe, leider konnte man nicht merken, dass ich mein Ironieschild hochgehoben habe.
Ja, das war mein Blog. 5 Minuten, locker, fluffig in 17 abgehandelt. Wangeleide, hast du auch was zu erzählen?
Oh, IT-technisch?
Ja, es steht in der Liste als nächster Punkt, also.
Ja, klar.
Ach, der Wangeleide war schon seit 3 Wochen in mir eingeloggt.
Ja, so in der Art. Nee, wie gesagt, ich habe bei mir Themen. Ich habe gestern was gelesen, was ich ganz interessant fand, und zwar gibt es auch die DEFCON. Und die machen wohl, war mir so nicht bewusst, die bauen also immer irgendwelche Badges, also Namen-Badges, die auf Platinen basieren, also wo dann Spiele mit eingearbeitet sind, oder es gibt wohl noch so eine Truppe, die auf der DEFCON wiederum ihre eigenen Badges macht, also ne, Subgroups, wie auch immer. Und die haben quasi ein Adventure in diesen Namen-Badge eingebaut, wo sie auch gesagt haben, stand jeweils im Artikel, dass das sehr, schon sehr ausgefeilt ist. Und da kam so die Idee auf, Mensch, sowas wäre doch cool in irgendeiner Form fürs nächste C3 zu machen, für einen Kongress oder sowas. Einfach so als Gag, dass man sich mal überlegen kann, was man da machen könnte. Also das fand ich einfach eine interessante Idee, dieses banale Namens-Badge-Ding mal in was Witziges, Pfiffiges zu verwandeln. Das andere Thema habe ich jetzt keine Lust zu erzählen. Kuba weiß Bescheid. Dann hatte ich einen interessanten...
Heißt das jetzt, wir sollen den fragen, oder?
Nee, gar nicht. ich denke einfach laut.
Zu den Badges, also auf dem Camp gibt es ja halt dann auch immer die Badges. Da gab es ja erst die Rocket und beim letzten Mal gab es ja dieses Radio, also Rad 1O. Und das war ja ein Badge mit einem kleinen Display und einem Software-Defined Radio Chip und mit dem konnte ich dann halt dann beliebigen Funkscheiß machen. Und Display, Fu und alles.
Habe ich nichts von mitgekriegt. Also ganz ehrlich, ich wusste, dass es dieses Rocket gab, aber das war ja mehr so ein Bausatz für die Kids, glaube ich.
Das ist die Billig-Rocket, die ich jetzt da habe, wo man einfach nur drei Widerstände drauflöst. Prinzipiell ist die Rocket halt ein wunderbar schön programmierbares Ding, was es beim vorletzten Camp gab.
Die standen aber auch, also ich, vielleicht kannst du dich dann dran erinnern, die waren an einem Stand ausgestellt in Leipzig auf dem Kongress.
Standen da die Mitch oder so?
Nee. Das war hinter, also wo die Synthesizer und so standen. Dahinter, da war so ein Ding aufgebaut, da lagen auch so alte Handys und so Kram rum. Und da war unter anderem auch dieser dieses Radio-Ding, das es auf dem letzten Camp gab. Das war, glaube ich, auch so eine geformt wie eine Rakete.
Nee, das war geformt wie ein Kofferradio mit einer Ausziehantenne. Hier, guckst du in den Chat, Moment, zack, zack, da ist Radio Badge. Das war jetzt beim letzten Mal. Man darf gespannt sein, was nächstes Jahr.
Gucke ich in den Chat rein.
Ah ja, stimmt, genau. Ja, das Teil hing da aber an der Wand. Und da sind auch ein paar Leute sind damit rumgelaufen, also hatten das Ding um den Hals.
Und mit denen kannst du danach coole und böse Dinge tun, funkmäßig und so, ne?
Böse?
Also, ja, klar.
Denn böse Sachen.
Ja, aber ich finde das auf jeden Fall immer cool, wenn man irgendwelche Elektronik um den Hals hängen hat und die macht danach noch irgendwas.
Ja, das war so ein bisschen auch das, was ich einfach ganz interessant fand. Also grundsätzlich.
Das ist natürlich auch ein bisschen cooler, als wenn da einfach nur steht, Holm, Holm, Holm.
Ich bin die Chantal. Deswegen, das fand ich ganz cool. Ach, das war von 2015, ja, okay. Cool, nee, also das wusste ich zum Beispiel gar nicht, aber jedenfalls, ich fand diese Idee einfach ganz gut. Das andere Thema, was ich vielleicht auch mal bei uns...
Vielleicht gibt es ja beim nächsten Kongress dann Landwirtschaftsministeriums-Badges.
Man weiß es nicht.
Mit dem Saarlandschweinchen, wenn man auf den Knopf drückt, macht es oink, oink.
Wann kommt denn eigentlich mal was aus meiner Region rein? Ich gehöre ja auch zu 33,33333%.
Wir haben doch schon den Traktor. Jetzt ist er still.
Ich Hallo? Äußere meinen Unmut durch Schweigen.
Heftiges mit dem Huf klopfen.
Ey, Alter, tickst du neuer Zauber oder was da? Okay, ich verstehe deine klischeehafte Vorstellung meiner
du
Region.
Du erzählst halt immer, dass es bei euch mehr Schweine gibt als Menschen. Ja,
genau.
Ja, was hat das mit Traktoren zu tun?
Ja, der Landwirt fährt mit dem Traktor zu seinen Schweinen.
Gut, nee. Jetzt ist es bei denen, bei denen fahren die Bauern mit dem Porsche Cayenne.
Ach so, ja, stimmt, weil das sind ja alles großindustrielle 100 Dingsbetriebe.
Ja.
Hier also, mit Millionen Mitarbeitern, also Schweinen.
Ja.
Ja, leider nicht witzig, hast aber recht.
Ich erinnere mich dran, dass du gesagt hast, aus genau diesem Grund hast du dir auch diesen Feinstaub. Dieses
Sensor geholt, der auch bei dem einen oder anderen schon ein bisschen Unmut ausgelöst hat.
Gegen den Schweinestaub.
Gegen den Güllestaub, ja. Ammoniakkristalle, wie gesagt. Ein wunderbares Thema.
Erzähl ruhig weiter, während Kuba mir nochmal die E-Mail nochmal schickt.
Schon wieder.
Ja.
Wo war ich denn jetzt? Nee, wie gesagt, also das mit den Badges fanden, war ein Thema, was mich so ein bisschen umtrieben hat, das fand ich ganz interessant. Dann habe ich quasi eine Open-Source-Ausbildung vor und zwar gibt es, oder da bin ich schon mit angefangen, und zwar gibt es ein Open-Source-Curriculum für Data Science. Das heißt also Datenanalysen und ähnliches, weil es ist ein relativ junges Jobumfeld und du brauchst auch recht spezielle Skillsets. Also du musst programmieren können, du musst auch mit Zahlen umgehen wollen, sage ich mal. Und halt auch dich mit Statistik vertraut machen. Und das Interessante ist, dass halt einerseits auf dem Markt ein tierischer Bedarf dafür da ist, aber andererseits es kaum Studiengänge gibt oder eigentlich gar nichts in dem Bereich. Und da sind halt mehrere Leute angefangen und haben zum Beispiel bei GitHub einfach mal so ein Curriculum aufgestellt, sprich so ein Lehrplan aus Online-Trainings von Coursera, also von diesen verschiedenen Portalen, die umsonst sind. Du kannst also fast für 0 Euro diese Ausbildung machen, musst halt tierisch viel Zeit investieren und halt tierisch viel auch lernen. Aber ansonsten, du kannst halt Statistik dir selbst beibringen, etc., etc. Es gibt halt zum Beispiel, kann ich echt nur empfehlen, wenn man mit diesem scheiß Thema Statistik zu tun hat, die Khan Academy bietet dort sehr gute Kurse an, alles für umsonst. Und selbst ich habe es endlich kapiert, obwohl ich dann schon einiges an Zeit investiert hatte im Studium. Das ist so ein Thema, da bin ich jetzt mit angefangen. Da kann ich gerne mal Näheres zu erzählen. Und ist eigentlich sehr interessant. Geht auch so in die Richtung, also Stufe 1 ist halt, wie gesagt, also daher auch Python-Programmierung, weil das ist so das Tool der Wahl, wenn es um Datenaufbereitung geht oder Scraping von irgendwelchen Seiten oder auch kleine Applikationen bauen, um dann die Daten aufzubereiten. Und was halt ganz extrem stark kommt, ist dieses ganze Thema Machine Learning. Das heißt also Daten in irgendeiner Form zu kategorisieren, zu bewerten. Das ist für mich immer so ein ambivalentes Thema, weil ich einerseits sage, ich fasziniert mich sehr, andererseits finde ich das total creepy, weil ich kann ganz klar sehen, dass die Industrie total drauf abfährt. Weil sie halt, ich sag mal, wenn jemand mit Erfahrung, seine Erfahrung in irgendwelche Machine Learning Algorithmen packt, er damit natürlich einen gewissen Automatismus aufbauen kann. Dass dann im Umkehrschluss irgendjemand, der Geld sparen will, dazu verleiten könnte, theoretisch, Leute zu entlassen. Weil das ja dieser tolle Algorithmus macht. Und das wiederum finde ich ganz komisch, weil wie ihr mehr besser wisst als ich, jedes Programm, was gebaut wird, ist nur so gut wie der Programmierer. Und meistens kann es nur einen bestimmten Bereich abdecken. Und wenn es auch nur ein bisschen außerhalb dieses Bereiches gefordert wird, scheitert's. Und das finde ich immer ganz schwierig, wenn es zum Beispiel um so Themen geht wie Kreditvergabe, Bewertung von, was auch immer für Situationen. Und da kriege ich echt so ein bisschen das P in den Augen. Und das kommt mit einer solchen brutalen Gewalt, weil alle Unternehmen darauf heiß sind, weil sie damit ganz banal Lohnkosten reduzieren können. Ja, das ist so ein Thema, was mich umtreibt. Und als letztes RSS-Feeds. Da gibt es zur Zeit, ich habe das sehr stark im Einsatz bei mir. Also alle die Quellen, die ich lese, habe ich eigentlich als RSS-Feed bei Feedly gebündelt und mir ist jetzt mal klar geworden, dass das so ein bisschen aussterbend ist, das ganze Thema, weil im Heise Verlag in der letzten CT das auch nochmal so gehighlightet wurde, dass das immer weniger unterstützt wird, weil es halt auch, ich sag jetzt mal, Facebook und ähnliche wollen das gar nicht, weil man dann nämlich gar nicht mehr auf ihre tolle Seite geht und keine Werbung sich mehr anguckt. So, und das scheint wohl so ein bisschen so zu sein, dass das da weniger wird. Das waren so die Themen, die mich...
Ja. Zum Thema RSS, da gab es ja auch bei der Heise Show jetzt gerade in der aktuellen oder vorletzten Heise Show gab es da eine schöne Diskussion drüber.
Habe ich mir noch gar nicht angeguckt, genau. Ich habe nur, wie gesagt, den Artikel gelesen in der CT und das war ganz, fand ich halt schon sehr interessant gemacht, aber es ist halt wirklich ein Thema, was eigentlich bleiben soll, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so roundabout 200 Quellen und ich überfliegt die in 5 bis 10 Minuten am Morgen, weil ich halt sehr gut aggregiert habe und auch nicht jeder jeden Tag was feuert. Und das ist so eine Sache, das wäre sehr schade, wenn das einschläft, weil das ist für mich eine wichtige Basis, um halt neue Themen auch zu entdecken oder auch halt um irgendwelche Trends auch zu sehen oder zu erahnen.
Zu dem Machine Learning Dingsbums da, ich meine, das ist ja genau die Situation, wie wir sie jetzt im Survivor hatten mit dem Intro, ne? wenn es nur noch der Algorithmus macht und keine Menschen mehr da sind. Und wenn die Menschen, die sich damit auskennen, dann halt alle entlassen werden und irgendwann braucht man neue Algorithmen, dann gibt es niemanden, der es weiß.
Ja, das ist also auch das. Also diese ganze Algorithmenschose. Also ich hatte mal so eine Diskussion an einem Stammtisch. Da war ein Steuerberater, ein Versicherungsmakler dabei und da war gerade so, es gibt, ich glaube sogar vom Bundesministerium für Arbeit gibt es so eine so ein Abfragetool, wo du sagen kannst, ist mein Beruf gefährdet durch Industrie 4.0? So ist ja der schöne Name dafür. Und die hatten sich dann beide hingesetzt, weil ich glaube, Steuerberater 80-85% Wahrscheinlichkeit, dass das Thema einbricht, und das gleiche war auch bei Versicherungsmakler. Und die Diskussion war ganz interessant, weil die auch selber sagten, ja, es gibt gewisse Tätigkeiten, die sind einfach wiederkehrend, die konntest du bisher so nicht abwickeln. Und das gleiche hast du natürlich auch bei zum Beispiel Banken, also dieses ganze Blockchain-Thema, ne? Ich hoffe, die Leute glauben, sind nicht so naiv und glauben, dass die Bankenindustrie da nur darauf heiß ist, weil es eine coole Technologie ist. Die können massiv Mitarbeiter entlassen. Das haben sie schon gemacht mit Online-Banking. Die Deutsche Bank hat Online-Banking nur deswegen eingeführt, weil sie damit das Eintragen oder Eintippen des gelben Scheins, hier des Überweisungsträgers, auf ihre Kunden verlagert haben. Und da sind hunderte, wenn nicht tausende Leute entlassen worden, die das gemacht haben bis dahin deutschlandweit. Und das gleiche ist Blockchain. Blockchain ermöglicht eine automatisierte, nachvollziehbare, relativ sichere Verbuchung von Transaktionen. Wisst ihr, wie viele hunderte und tausend Leute in Banken quasi Transaktionen abhaken? Denn irgendwo muss das ja dann nochmal gecheckt werden. Und das ist die Haupt.
Ja, aber Blockchain ist gut. Nichts mit der Blockchain zu tun, oder?
Blockchain also, ist gut. Die Landwirtschaft ist jetzt auch Blockchain. Hallo?
Nichts gegen Blockchain. Ja, Blockchain ist gut. Aber was ist MT-940?
Was ist das?
Weiß ich nicht.
MT-940?
Ja.
Das ist eine Möglichkeit, quasi anhand von, also jetzt plump ausgedrückt, du bekommst eine Datei von deiner Bank, da stehen quasi alle Zahlungseingänge drin und dann lässt du die halt durch ein Programm, das halt dieses Format versteht, einlesen. Dann kannst du mit regulären Ausdrücken einfach diese Transaktionen, die da auf deinem Konto stattgefunden haben, zum Beispiel Rechnungen zuordnen. Also klassisches Beispiel, du stellst irgendwie du bist eine Zeitung und dann stellst du quasi deine Zeitung in Rechnung, die Leute überweisen das, benutzen den Überweisungsträger oder sind zumindest so schlau und schreiben die, wie heißt das Ding, Verwendungszweck in die Überweisung. Dann bekommst du irgendwann von deiner Bank quasi einen Kontoauszug, da sind diese Belege drin, deine Software liest die aus, also liest die Datei ein und stellt dann einfach fest, aha, dieser Zahlungseingang, der geht zur Rechnung XY, der zur ZZ und so weiter. Und dann musst du quasi nicht mehr manuell deinen Zahlungseingang auf bestimmte Aufträge oder Rechnungen, also du musst die manuelle Zuordnung nicht mehr machen. Das macht dann halt einfach der Computer.
Okay, das ist jetzt zum Beispiel dieses Thema, wenn du jetzt ja ein Unternehmen hast, also ein Wirtschaftssystem, damit du quasi die Zuordnung machen kannst.
Ja, aus dem Grund habe ich damit ja zu tun.
Ist das der Grund, warum du so oft so schlecht gelaunt bist?
Nee, dafür habe ich nicht oft genug damit zu tun. Also ich sag mal so, so im Vergleich zu allem anderen, also so die Geschichte mit SEPA, Zahlungsdateien erzeugen und so, das ist deutlich anfälliger als diese MT-940-Geschichte. Die richtest du einmal ein. Also du musst dich quasi halt auf ein bestimmtes Verfahren einigen mit dem Kunden, wie das verbucht werden soll, was passieren soll, wenn quasi die Zahlung nicht zugeordnet werden kann. Und dann guckst du halt, ob deine Kunden, sagen wir mal, so gut damit umgehen, also sich an die Vorgaben von dir halten, dass es halt passt. Und dann, ja, keine Ahnung, also das ist relativ zuverlässig. Wie gesagt, der Einrichtungsaufwand, der ist nicht zu unterschätzen, weil, wie gesagt, du bist halt abhängig davon, was deine Kunden dann in die Überweisungen schreiben. Mhm. Ich meine, wenn da jetzt jemand hinschreibt, bla bla bla, für sexuelle Gefälligkeiten, gut, kannst du halt nicht zuordnen, dann musst du dann doch nochmal mit der Hand dran. Haha, den Witz wollte ich schon die ganze Zeit mal bringen. Naja.
Oh, wie geil.
Und ja, da sind wir wieder.
Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das auf der Gegenseite von Banken auch so eingesetzt wird, aber zumindest in größeren Unternehmen wird das auf jeden Fall genutzt. Das steht für...
Ja,
klar, also das stimmt. MT steht für Message Type, wofür das 940 steht.
Wahrscheinlich das Verfahren oder die...
Ja, sind irgendeine Schnittstellen, irgendein Schnittstellenkram.
Es sind so.
Der Weingelei wird euch aber die Links noch zur Verfügung stellen zu den Projekten, von denen ihr jetzt gerade sprach. Ist deine Open-Source-Initiative auch der Grund, warum heute die Tonqualität so schlecht ist? Weingelei, der Podcast ist heute mit einem Linux-System.
Ja, jein. Ja. Ich versuche es einfach schlimm. Mal alles so ein bisschen runterzustrippen. Also zumal mein Windows-Rechner gerade updated wie ein Fürst und ich deswegen...
Ist das der Grund vielleicht, warum wir dich so schlecht verstehen? Weil der Windows-Rechner hat einfach...
Ja, ich habe es schon abgeklemmt. Also ich habe jetzt hier so ein... Ja.
Bei eben verstand ich das 10 Minuten lang gar nicht. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass du Record gedrückt hast.
Ich hoffe, das funktioniert auch. Ich guck nochmal eben.
Und mir nachher die Datei dann schickst.
Alter, ich glaube, es hakt. Ja, er recordet noch. Hoffentlich schon.
Das ist schön. Das ist toll.
Ja, tut er. Alles ist grün. Ja, ja. Aber wunderbar. Ich muss ehrlich sagen, Linux ist geil. Ich bin begeistert. Dann
werden die Feed-Hörer es ja nicht mitbekommen.
Ja, nee, also wirklich, läuft super. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell zu installieren ist. Linux?
Ubuntu?
Zu Ubuntu. An Marvin 42, hiermit immer noch mal wieder ein Dankeschön, der ein gebricktes Laptop von mir wieder zu Leben erweckt hat und es gleich zu Ubuntu installiert hat und ich seitdem es nicht mehr angerührt habe, was anderes zu installieren.
Das musst also du ihm schreiben. Das musst du ihm schreiben, X, ja. Er hört uns nicht zu.
Ich habe nämlich, das hörte sich bei mir jetzt so an wie zu Ubuntu, also mit Z, da konnte ich jetzt nichts damit anfangen, aber wie war das bei Ubuntu, wenn der erste Buchstabe gibt immer den Desktop-Manager mit, ne? Also das ist dann XFCE, ja. K genau. Ist KDE und Ubuntu selbst.
Ich glaube.
GNOME beziehungsweise Unity oder was da gerade aktuell ist.
Nee, die sind doch wieder zurück auf GNOME, ne?
Ja.
Aber ja, ich meine, es ist GNOME.
Dazwischen, das war ja auch.
GNOME oder GNOME? Ich weiß es nicht.
GNOME.
Ubuntu mit GNOME.
Ja, naja. Wie die kleinen Menschen.
Läuft aber wie doof und selbst ich, Linux-Laie, kann da prima mit umgehen. Also das ist echt, ich bin ganz erstaunt.
Ich bin ja auch jetzt seit anderthalb Jahren wieder zurück bei Linux. Davor war ich 10 Jahre oder 12 in der Mac-Welt gefangen. Linux ist erwachsen geworden. Sehr. Ist wirklich toll.
Ja, und es ist halt sehr schön, soll ich sagen, sehr, sehr fokussiert. Das ist also wenig Tralafiti dabei. Ja, aufgeräumt, genau. Danke für dieses wunderbare Wort.
Ja gut, du benutzt ja auch XFCE. Also die letzte Ubuntu-Version, die ich installiert hatte, das war noch mit Unity. Und da muss ich sagen, das irgendwie...
Die war mir zu schnickschnackig.
Ja, das fühlte sich irgendwie... Das war so, ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint irgendwie.
Ja. Also ich bin auch mit XFCE sehr, sehr froh, dann mit dem Deepin Desktop Manager, der bei Arc Linux zum Beispiel direkt verfügbar ist. Das ist dieser Chinesen, das ist der Chinesen Desktop Deepin. Der ist sehr schön und toll bedienbar. Das war so versucht, Mac OS Nord zu bauen oder so. Mit dem kann man sehr gut schaffen, aber meistens schaffe ich mit XFCE wirklich. Haben mittlerweile auch endlich einen, also wirklich endlich, gibt es schon länger, bearbeite mittlerweile meine Fotos, entwickle die RAW-Fotos mit Darktable. Auch eine sehr recht erwachsene Software. Wenn man ein Jahr nicht mit Lightroom gearbeitet hat, dann ist Darktable großartig. Wechselt man direkt von Lightroom zu Darktable, ja gut, von Lightroom wegwechseln ist immer Schmerz, weil Lightroom halt einfach eine gute Software ist, aber viel zu teuer und sie läuft halt nur unter Windows und auf dem Mac.
Ich habe noch einen Kommentar oder eine Empfehlung. Eine absolute Lieblingsseite für mich ist, die kennt ihr wahrscheinlich, Hackaday. Hackaday.com ist also jeden Tag ein Open Source Projekt, teilweise total abgefahrenen Kram. Also ich entdecke immer wieder Dinger, wo ich denke, jetzt echt? Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Und kann ich wirklich nur empfehlen, da ist also echt total verrückter Lötkram dabei oder 3D-Druckerkram oder was auch immer, wie sie dann irgendwelche Switch-Controller umlabeln, Autos hacken, was auch immer. Kann ich echt nur empfehlen. Da habe ich zum Beispiel auch dieses Batch-Hacking gefunden von der DEFCON.
Hacking a Solar Bubble Blaster.
Also ist wirklich, das macht echt Spaß. Da ist auch total verrückter Kram dabei und das fand ich auch geil, genau, jetzt wo ich sehe. Da hat einer mit einem 3D-Drucker die Zylinderköpfe gedruckt für einen Rasenmähermotor, hat die dann rangeschraubt und hat eine Uhr daneben gehalten, wie lange die Dinger halten und was passiert. Ein Fest. Also wirklich, also cool. Das ist also dieses Try and Error, was sie da teilweise machen, ist echt ein mega Fun. Oder besorgen sich irgendwelche China-Ware, die sie dann pimpen, weil sie dann super Geräte ergibt und. Also kann ich echt nur empfehlen, ist wirklich ein etwas, was ich fast jeden Tag irgendwas entdecke, wo ich denke, okay.
Die gefällt mir, die werde ich dann im Winter sicherlich
viel zu viel gucken.
Ja, fürchte.
Ich meine, auf der Seite hatte ich damals auch gesehen, da hat einer aus einer Motorradbremsscheibe ein Messer gebaut.
Ja, da gibt's ja so eine ganze Rutsche, da gibt's so ein paar Typen, die da also wirklich so nach althergebrachter Art und Weise und mit sehr, sehr viel Zeitaufwand damastene Messer, Schwerter und ähnliches bauen, aus Festplattenstahl und was auch immer. Und da gibt's dann auch den einen oder anderen, die richtig Asche dafür kriegen. Also da gibt es einen Deutschen, der also der braucht für ein Messer dann so 2-3 Monate. Die gehen dann für 10.000 Euro über den Tisch, weil die also wirklich diese Messerfreaks, die sind auch so richtig bereit, da Geld hinzulegen, wo du nur denkst, okay, das ist mal was Neues. Ja, wie gesagt, also totaler verrückter Kram teilweise. Aber das mit diesen 3D-gedruckten Zylinderköpfen, das fand ich echt mega geil. Das sind auch diese Typen, die dann irgendwelche Sachen mit einem Ballon oder mit so einem Gasballon in die nähere Umlaufbahn schicken wollen, quasi. Ja, das war so mein doch ein bisschen länger gewordener Ausflug, obwohl ich eigentlich gar nichts zu erzählen hatte.
War doch schön. Ich habe jetzt einen neuen Bookmark-Link und weiß, wo mein Weihnachtsgeld hingeht.
Muss ich immer alles kaufen?
Aber ja, jetzt, wo er nur noch eine zweistellige Anzahl an Domains hat, hat er ja wieder ein bisschen Kapital.
Domains als Wertanlage.
Ja, genau.
Kuba, schickst du mir noch eine Mail und erzählst dann, was es bei dir Neues gibt?
Bei mir gibt's nichts Neues, aber ich schicke dir noch eine Mail.
Oh, wenn es bei dir nichts Neues gibt, dann sind wir ja gleich schon, dann muss ich jetzt das Jingle starten. Gibt's bei dir gar nichts Neues? Überhaupt nichts. Nix? Nix? Gar nix.
Ja.
Okay.
Dann achso, du suchst das Jingle, warte, dann hätte ich jetzt.
Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht. So, dann tippe ich jetzt hier in unsere Themenliste. Ich dachte, ich hätte jetzt noch 5 Minuten, also da wäre ich vorbereitet. Ich tippe ein 55 Minuten. So, das ist jetzt. Speichern. Denn wenn Kuba nichts mehr zu berichten hat, dann ist es nun Zeit für
la, 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 das Thema des Tages.
Und?
Ich hab's ja in der letzten Folge schon gehört.
Großartig.
Definitiv.
Ich find's geil.
Auf jeden Fall. Das ist total Banane.
Und du bist so melodiödisch. Melodiödisch.
Mit Medulios. Das haben die letzte Folge so gesungen und dann hatte ich nachher noch ein bisschen mit ein bisschen Maggi noch geschafft.
Grotten-Echo.
Grotten-Echo und ein bisschen mit Audacity.
Das Echo ist im Übrigen genau das gleiche, das in dieser Liebesgrotte im Playboy Mansion von Hugh Hefner war, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Auf jeden Fall.
Das Thema des Tages.
Ja, definitiv.
Okay, gut. Wir sind beim Hauptthema, wir sind beim Hauptfilm. Und wir haben uns heute ein schönes Thema ausdenken lassen. Grüße an den SysOp. Denn der SysOp hat in seiner Videoreihe Digital Survivor Compact Video Extended Edition auf sysops.tv bei YouTube, hat er uns vor kurzem was Schönes erzählt zu dem Thema Datenkristalle. Und das würde ich jetzt gerne mal euch vorspielen und da würde ich mich mit euch gerne anschließend drüber unterhalten. Seid ihr bereit? Lehnt euch zurück, schließt die Augen und genießt die wunderbar umschmeichelnde Stimme des SysOps. Los geht's.
So, hallihallo. Und da ist wieder die ungeschminkte Wahrheit. Ich habe mir heute mal so ein bisschen Gedanken gemacht über Fotografie und Aufzeichnung und habe festgestellt, dass ich viele Fotos habe und aus den frühesten Zeiten digital, so mit 2-3 Megapixel, die waren okay. Habe aber noch ältere analoge, die ich teilweise mit APS-C-Scanner und mit 35mm-Scanner abgescannt habe, die teilweise eine bessere Qualität haben. Und fragt mich jetzt halt, ob der Wahnsinn mit meinen Systemkameras gerade, die ja ein Scheißgeld kosten, bin jetzt so der Sony-Mensch mit APS-C und Vollformat, ob das so Zukunft hat und mache jetzt quasi tolle Fotos mit 24, 36, 50 Megapixel. Eigentlich wäre es doch schöner, wenn man ein analoges Aufzeichnungsmedium hat, was man dann später in ein paar Jahren nochmal besser digitalisieren kann, weil es ein analoges Ereignis ist. Nicht wie unser ZFS-Kram, ja. Das ist ein statischer Zustand. Der statische Zustand, der muss so bleiben. Aber Fotos sind ja analog, die wir digital transportieren und wieder analog konsumieren. Und so, ich habe mal so ein mahnendes Beispiel hier. Zum Beispiel würde ich ganz gerne mal saugern wieder Deep Space, Entschuldigung, Babylon 5 gucken. Und das sieht man hier, das ist DVD noch hier, ne? Und das wird vermutlich niemals besser werden wie DVD. Weil das wurde immer digital produziert. Das wurde auf dem Amiga gerendert, ja, in PAL oder in NTSC sogar, wenn es blöd läuft. 27x576 oder 480 und das ist nicht besser, das ist nichts. Ich meine, es sieht okay aus, aber heute auf dem großen Fernseher irgendwie nicht so toll, ne? Und dann schaue ich mal hier ein bisschen älter. Meine absolute Lieblingsserie, Star Trek The Next Generation, das war Star Trek und das habe ich in Blu-ray. Ja, das habe ich damals aufgezeichnet in analog auf Kassette, dann auf Super-Video-Kassette, dann habe ich das mit Dreamboxen und SCSI digitalisiert in Standard-Definition, habe da Super-Video-CDs draus gemacht und habe dann nochmal für das Zeug nochmal irgendwie 700 Euro bezahlt für die DVD-Boxen. Also jetzt gibt es das 4K vielleicht, ja, weil es analog aufgezeichnet wurde. Und wer heute mal so auf Nixennacht schaut oder sowas, ich meine, da gibt's Lassie HD, der Köter ist 100 Jahre tot, ja. Und selbst hier, das ist was ganz was Besonderes. Schau mal hier, das ist Star Trek Original in HD-DVD. Ja, da muss man schon mal gucken, dass man noch den Player dafür hat. Na, also auch irgendwie blöd, wenn du dann guten JPEG oder sowas, das wird man noch anschauen können in ein paar Jahren, aber man hätte vielleicht doch diese tolle Erinnerung, ne, eine Familienfeier, eine Hochzeit, eine Geburt. Ja, manche haben die Geburt in Polaroid und manche haben es halt in 50 Megapixeln. Das ist doch irgendwie doof, ne? Also ich fände es total spannend, wenn man so eine tolle Bildqualität wie in so einer Sony heute mit den tollen Linsen auf ein analoges Medium noch parallel aufzeichnen könnte eigentlich und das später nochmal digitalisieren, also vielleicht auf einen Sensor und auf einen Film und dann in 20 Jahren nochmal für die Kinder nochmal vernünftig gescannt. Ja. Wie denkt ihr darüber? Ist das bekloppt? Ja, wo ist der Datenkristall aus Star Trek? Wo ist er? Ja, wo ist das Großformat oder das analoge Medium, die Tesa-ROM, die angekündigt wurde damals? Wo ist das? Also wenn du jeden Tag irgendwie dabei bist, dass sich Spitzen nicht verändern und die zu transportieren, wenn das dein Job ist, dann macht man sich halt bei so Sachen halt Gedanken. Ich würde mich über eure Kommentare freuen. Das war wieder mal eine kurze Folge SysOps Digital Survivor. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, aber ich wollte euch mal an diesen Gedankengang mal teilhaben lassen und euch vielleicht mal für heute Abend was zum Nachdenken geben. Guck mal, das hüpft hier rum. Dann sage ich mal schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Das gefiel mir so gut, als es aufnahm. Ich meine, ich glaube, er hat sogar an einem Abend gemacht, an dem wir die Sendung abgesagt haben, weil wir keine Zeit hatten oder so. Da hat er sich gelangweilt und kam auf die Idee, dann sowas aufzunehmen. Und manchmal hat man sich ja schon darüber Gedanken gemacht. Also ich das ist ja, China-Fotos, was hat man noch? Irgendwelche Videoaufnahmen. Ich war jetzt gestern auf einer Hochzeit und da hat dann jemand mit einer HD-Kamera gefilmt. Ich meine, es ist halt heute das Medium der Wahl, das bezahlbare Medium der Wahl, ne? Also wenn er sich dann halt zur Geburt seiner Enkel die Kamera gekauft hat, dann kauft er jetzt nicht bei der Geburt des nächsten Enkels oder bei der Hochzeit anderer Kinder sich dann halt eine neue 4K-Kamera oder so. Oder die Geschichte, wie Wange da ja vorher gesagt hat, halt doch mal die Super 8-Kamera richtig rum, ne? Wobei man aus den Außenaufnahmen ja wirklich noch mehr rausholen könnte. Aber hat von euch mal jemand Dias gescannt?
Nee, ich habe das Glück gehabt, dass ich nie bei so einem Dia-Filmabend dabei sein musste. Der Eiffelturm, wow!
Kinder, Big Ben, das Parlament.
Das war aber bei El Bundy.
Nee, das waren die Bradys, glaube ich, oder?
Nee, das war, meine ich, El Bundy, als sie in Unterankten waren. Also dieses Dunkel, da gab es ja dieses helle Dorf und das Dunkeldorf. Und die haben den irgendwie dafür verantwortlich gemacht, dass es bei ihnen dunkel ist oder so.
Aber um beim Thema zu bleiben, wie er jetzt sagt, hier, Lassie 4K, der Goethe ist seit 100 Jahren tot. Das finde ich immer noch die schönste Passage in dem Dings. Und dann im Vergleich zu Babylon 5 oder ich bin jetzt zum Beispiel auch ein Fan von Sequest DSV und habe mich damals gefreut, dass die ganzen CGI-Geschichten bei Sequest DSV mit einem Amiga oder mit mehreren Amigas produziert wurden. Aber es ist heute halt quasi ungenießbar. Weil es halt so Multimedia-Briefmarken Originalformat ist und das kann schon halt irgendwie in HD senden. Aber es wird halt kein HD.
Das ist ja, also diesbezüglich, wahrscheinlich hat YouTube diese Sendung oder diesen kurzen Beitrag von SysOp auch gesehen. Die haben doch jetzt, um quasi solche alten Bildformate zu unterstützen, diese schwarzen Balken da entfernt. Also vorher hatten die ja quasi immer jedes Video in einer bestimmten Auflösung angezeigt, ne, was bedeutet hat, dass wenn du mit dem Browser auf YouTube warst, hattest du quasi immer die gleiche Größe des Fensters. Und wenn das halt ein Video war, das in einem falschen Format, in Anführungszeichen, also quasi dann nicht 16 zu 9.
Bitte? Dann hattest du Letterboxing oder was? Und jetzt hast du kein Letterboxing.
Heißt, ja, genau, du hattest dann rechts und links so schwarze Balken. Und das haben sie jetzt entfernt. Jetzt ist es so, dass quasi dieser Bildausschnitt sich dem Videoformat anpasst und dann halt einfach ohne quasi schwarze Balken links, rechts, oben und unten angezeigt wird.
Das ist jetzt so eine nette Sache bei der Ausgabe, aber es geht jetzt ja auch um wie nehme ich es überhaupt auf?
Ne? Nee, das ist mir schon klar.
Also mir jetzt hier mit unserem Podcast, also ich meine, das hier ist jetzt eine zweiwöchentliche Metashow, bei der es auch vielleicht nicht so schlimm ist, wenn man mal eine Folge verpasst hat oder wenn man sie in 30 Jahren nicht mehr nachhören kann. Aber höre ich mir jetzt dann halt zum Beispiel CAE oder so zu bestimmten Themen an oder vielleicht später auch dann irgendwelche Survivor-Folgen, die man sich dann halt gern wegen des Themas wieder anhören möchte. Wenn das Grundaufnahmeformat schon scheiße ist, wird es ja auch nie mehr besser. Also wir nehmen jetzt den FLAC auf und publizieren es dann halt als MP3. Okay, MP3 ist mittlerweile nicht mehr so scheiße wie vor 20 Jahren. Und das wird man auch vermutlich in 30 Jahren noch akzeptabel sich anhören können. Aber wenn ich jetzt irgendwelche Videogeschichten mache, also ich meine, seit wann hat man denn in seinem Wohnzimmer-Equipment dann halt eine Hardware, mit der man mal ein 2-Stunden-Video oder ein Halbstunden-Video in HD dann halt sinnvoll berechnen kann, ohne einen Stromverbrauch von einer vierköpfigen Familie und 5 Tage rendern. Oder zum Thema Rendern, also auf den Amiga ist dann früher irgendwelche Raytracing-Geschichten gemacht und der Amiga hat dann 5 Tage gerechnet und im Endeffekt waren es dann hinterher trotzdem nur 640 mal irgendwas Pixel. Ja, also was du heute maximal belächeln würdest, ne? Kann man sich auch immer noch wunderbar anschauen, solche Sachen im Eminet. Das war so eine Public-Domain-Sammlung oder die Public-Domain-Sammlung neben den Fischdisks für Amiga. Eminet.net, da findet man immer noch alle Dinge seit 1900 und irgendwas bis heute, quasi alles, was es für ein Amiga jemals gab, an Shareware, Public Domain und Freeware und Open Source und Grafiken. Und dann guckst du da irgendwas an, was halt dich wirklich geflasht hat und du guckst das heute an, es ist halt einfach, die Auflösung ist nicht da. Aber es ist ja digitales Kulturgut.
Ne? Ja, aber verliert das Kulturgut in Anführungszeichen an Wert, weil die Auflösung nimmer dem aktuellen Stand der Technik entspricht, oder ist das eigentliche Problem erstmal die Tatsache, es so zu speichern, dass du in 10 Jahren überhaupt in der Lage bist, es überhaupt genau noch irgendwie bearbeiten zu können?
Und genau das ist die richtige oder die Frage, die da dahinter steht. Früher nahm man alles analog auf, ja, sodass du heute noch, du nimmst irgendeine Filmrolle, irgendeine Masterfilmrolle von 2001 von Kubrick, und wenn nicht die Chemie dafür gesorgt hat, dass die Farben weg sind, scannst du diesen Film heute ein in der Auflösung, die man heute halt benutzt, von mir aus 4K. Und dann bringst du, was jetzt ja auch gerade geschehen ist oder demnächst geschehen wird, das ist der Film 2001, 50 Jahre alt, und dann kommt er in 4K wieder in Kinos. Und die müssen doch nichts groß hochrechnen oder sonst irgendwas, die haben einfach nur neu gescannt. Weil der Analogfilm die 4K-Auflösung ja schon inne hat. In Super 8 vielleicht nicht, ne? Also Filmgröße, also Informationsdichte, ne? Späte Ahrenroll. Aber du hast, wenn du jetzt irgendeinen scheiß Dia von vor 30 Jahren inscannst, mit der maximalen möglichen Auflösung, mit der du heute scannen kannst, dann schaust du dir dieses Foto an und dann wirst du auch mehr Details sehen können, als bei dem Scan, den du vor 10 Jahren gemacht hast. Weil das Originalaufnahmemedium, der Datenkristall, ne, einfach sauber alles gescannt hat. Und selbst wenn ich jetzt hier diese FLAC-Dateien, die unsäglich großen FLAC-Dateien, wir nehmen hier mit einer Sendung nehmen wir 1,5 Gigabyte Daten auf, ja. Aber es ist ja trotzdem dann halt digital gesampelt. Es ist ja in irgendeinem Raster drin. Für unsere Stimmen reicht die Auflösung deutlich, also explizit für meine. reicht es mir auf jeden Fall. Aber nimmst du jetzt dann halt irgendwelche, von mir ist Naturklänge auf, oder nimmst du irgendeine Musikvorstellung auf, dann fehlt dir ja bei digitalen Medien vom ersten Moment der Aufnahme fehlt dir halt einfach was. Weshalb die ganzen HiFi und Platten-Nazis dann ja auch behaupten, und das ist im Endeffekt ja auch messbar, dass eine gute Schallplatte auf einer guten HiFi-Anlage halt einfach mehr Informationen in die Luft bringt als jede digitale Sache. Darum geht's.
Es wie nimmst du heute Frage, Sachen auf? Dieses Entschuldigung, ich wollte dich nicht
unterbrechen. Ich
hatte dieses Gespräch, ich weiß nicht, vor 5 oder 6 Jahren schon mal mit meinem Chef und vor kurzem, das ist gar nicht so lange her, vor 2 Wochen oder so, mit einem Arbeitskollegen. Und wenn man jetzt mal so schaut, also keine Ahnung, ein Fachinformatiker oder ein Informatiker oder irgendjemand, der halt in der Lage sein soll, Daten zur Verfügung zu stellen. Im Grunde genommen nimmt das Thema eigentlich niemand ernst.
Ja.
Also jetzt, was Qualitätsverlust in den Dokumenten angeht, das sowieso nicht. Also nehmen wir mal das Beispiel Eingangsrechnung. Ne? Die müssen ja, seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, muss man die ja scannen, sodass quasi, wenn der Kunde zum Beispiel eine Rechnung aus dem Jahr 2013 braucht für sein eigenes Finanzamt wegen irgendeiner Prüfung, dass du es ihm so zur Verfügung stellen kannst, wie du es ihm damals als Rechnung getan hast. Also
Stichwort revisionssichere Archivierung.
Genau. Ich will jetzt nicht so viele Details nennen, aber die meisten ERP-Systeme, also wie gesagt, ich bin da ja auch täglich damit konfrontiert, da ist es ja so, dass du im Grunde genommen natürlich die Datensätze, die da drin stehen, also du hast die Position, du hast die Mehrwertsteuer pro Position, lauter solche Informationen, die sind da. Aber was ich zum Beispiel ändern kann, sind Sachen wie, der Kunde ist jetzt seit dieser Zeit 3-mal umgezogen. Du bist zwar noch in der Lage, dem die Rechnung zur Verfügung zu stellen, also du druckst die einfach nach, suchst den Auftrag, weil der ist ja in der Datenbank noch drin.
Aber wenn er jedes Mal wieder über die Datenbanken durchgeht, dann bekommt er halt eine Rechnung von vor 5 Jahren mit der Adresse von heute.
Genau, nicht nur das. Es kann ja auch sein, du hast dein Design geändert.
Oder, ja, genau.
Ja, nee, du hast so was ganz Banales. Du hast einfach, dein Logo hat sich geändert, das Firmenlogo hat sich geändert. Du hast jetzt neues Briefpapier, wie auch immer. Du druckst dem die Rechnung aus. Die ist nicht mehr so, wie sie vor 5 Jahren war oder wann auch immer das dann halt war.
Und das ist genau eine ähnliche Geschichte. Also deshalb gibt es ja auch dieses A-PDF-Format. Ne? Also das A steht, glaube ich, für Archiv.
Mhm.
Man möge mich korrigieren. Google es einfach selbst. Oder PDF minus A. Auf jeden Fall PDF mit noch einem zusätzlichen Buchstaben dabei. Ja? Das dann halt für solche Archivierungszwecke dann halt genutzt werden soll und kann.
Slash A ist es.
Slash A. In dem dann auch eine Volltextindizierung des Dokuments direkt schon mit stattfindet und mit gespeichert wird und solche Sachen. Ja, da geht's jetzt halt da geht's aber jetzt um sicherbare digitale Informationen. Wenn ich jetzt aber heute mit meiner Sony-Kamera ein 20-Megapixel-Foto mache, ja, dann sind nur die 20 Megapixel da. Und wenn ich vor 15 Jahren mit einer Digitalkamera ein Foto gemacht habe, dann waren es halt nur 2 Megapixel. Und dann sind auch nur 2 Megapixel Informationen da. Und wenn du jetzt dann halt 30 Jahre später irgendwas angucken willst und irgendein Detail oder sonst irgendwas, hätte ich gleichzeitig noch ein analoges Foto gemacht, würde man das negativ nehmen und würde das negativ digitalisieren und würde dann vielleicht noch 3 Stufen weiter rinzoomen. Und bei der 2-Megapixel-Kamera waren halt einfach nur 2 Megapixel da.
Mhm.
Das ist es halt. Ne? Also wieder auf das Zitat vom SysOp dann halt, Lassie in 4K HD, also in 4K. Der Köter ist seit 100 Jahren tot, aber trotzdem können wir ihn in 4K gucken. Und er ist nicht hochgerechnet 4K, also den Aufwand wird jetzt und den Strom wird niemand sicherlich niemand vergeuden, dann halt Lassie künstlich hochzurechnen und zu interpolieren. Sondern der wurde einfach nur neu gescannt und dann wurde halt in 4K gescannt. Und für Blu-ray wurde halt in HD gescannt und für DVD wurde halt in 720 mal irgendwas gescannt. Und als er im Fernsehen lief, war er halt dann, als dann also die ersten halbdigitalen Dinge dann halt da passiert sind, wurde dann halt vielleicht in 600 Pixeln oder NTSC gescannt oder sowas, ja. Aber das Grundmedium dieses Lassie wurde auf Filmrolle aufgenommen und aus dem Film kannst du halt mindestens mal 4K rausholen. Ob man jetzt dann noch viel mehr rausholen kann, gut, irgendwann ist dann halt auch mit der Körnung in der Informationsdichte auf dem Analogmedium Schluss. Aber dieses 100 Jahre alte Medium ist brauchbarer als das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben. Und nachhaltiger.
Also, um da nochmal anzuschließen, wo ich vorhin begonnen habe, da bin ich aber selber falsch abgebogen. Genau das meine ich. Also du hast die größte Herausforderung ist eigentlich, du musst, also klar, ohne Leistungsverlust ist das Optimum, aber einfach auch eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, die du in Anführungszeichen beherrschen kannst. Also bei Filmen sage ich jetzt einfach mal ganz plump, die kommen nicht gut klar mit Sonneneinstrahlung, die brauchen eine gewisse Temperatur, legst du die irgendwo, weiß ich nicht, ins Bundesarchiv, in einen klimatisierten Raum oder irgendwo in ein Gebirge, was weiß ich, dann
halten die 200 Jahre.
Genau. Ja. Ich glaube, wir hatten
Magnetbänder nicht. Magnetbänder musst du zum Beispiel jedes Jahr spulen und nach 20 Jahren überschreiben oder nach 10 Jahren überschreiben oder sowas, ne? Aber wenn ich jetzt eine Magnetbandaufnahme habe, ob jetzt Film, also Videokassetten oder irgendwas oder halt Audio, und dann muss ich halt mein Archiv regelmäßig spulen, damit es nicht verklebt. Und wenn es oft genug gespult wurde, muss ich es woanders hin kopieren, damit es weiterhin überleben kann.
Mhm.
Weil das Magnetband sonst kaputt ist. Wenn der Film bleicht auch aus, wenn er schlecht war, ne? Und wenn er schlecht gelagert wird. Ja. Und zu dem Bundesarchiv fand ich irgendwann bei irgendeiner, ich weiß nicht, ob es noch Save for Work war, aber irgendwas, wo der Holger Klein dabei war, möglicherweise war es aber auch was mit Holger Klein und Pritloff. Ich habe den Link nicht gefunden in der Vorbereitung, vielleicht hatten jemand, vielleicht finde ich ihn auch noch, dann reiche ich ihn nach. Da ging es nämlich darum, dass das Bundesarchiv dann halt irgendwann hinging und die ganzen analogen Medien dann halt digitalisiert hat. Ja, das ist ja sinnvoll, dann hat man ein digitales Archiv. Und wenn ich mich richtig erinnere, wurde dann aber auch gleichzeitig gesagt, und anschließend haben sie die Originale entsorgt.
Also die Bestände an sich, also die Tatsache, dass es digitalisiert wird, das habe ich heute Mittag in der Vorbereitung gefunden, ist schon in den Shownotes, dass sie die Dinger vernichten, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass wir uns mal drüber unterhalten hatten und ich glaube, das war sogar, als wir zum ersten Mal ins Hackerspace nach Saarbrücken gefahren sind. Da ging es nämlich... Ne? Bitte?
Im Rückweg vom Hackerspace haben wir, glaube ich, darüber
gesprochen. Nee, ich glaube, auf dem Hinweg schon. Da ging es nämlich noch um ein anderes Thema, das damals gerade so... Also da ging es auch um so Archivgeschichten. Also wie sichere ich Daten? Und ich meine, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Aluhut, aber so ein gewisses Risiko, dass die Menschheit in Anführungszeichen ihr Gedächtnis verliert, sehe ich schon. Wenn du dir schon alleine überlegst, also ich will jetzt nicht wieder dieses Cloud-Thema aufmachen.
Nicht Wikipedia müsste man jeden Tag 100-mal ausdrucken, damit man alle Versionen aufbewahren kann.
Ja, nee, so, ja, um sowas halt geht's gar nicht. Aber ja. Wenn du dir jetzt vorstellst, also viele wissen ja schon nicht mehr, wo die Daten gelagert sind. Also im Sinne von, ich habe die halt in die Cloud geschoben, das funktioniert auch für mich, das ist auch gut, ist alles toll, ich komme damit klar. Aber was ist, wenn da was passiert? Dann sind diese Daten unwiederbringlich, die sind einfach weg. Und das sind ja dann
nicht nur die weniger weg sind sie aber auch nicht, wenn sie in deinem Keller archivierst, wie ich zum Beispiel meine Bitcoin-Blockchain, in der 1,1 Bitcoins drin sind, die ich mir zum Preis von 7 Euro oder so gekauft habe vor 12 Jahren. Und als der Bitcoin dann bei 15.000 stand, dachte ich mir, vielleicht sollte ich mal im Keller Festplatten suchen gehen.
Nee, auf was ich hinaus
will. Dann hätte ich es können in die Cloud werfen.
Ja. Nee, auf was ich hinaus will, ist eher die Tatsache, also wie gesagt, es hat gar nichts mit der Cloud zu tun, sondern auch wenn du das jetzt bei dir in der Firma auf ein Storage wirfst, das dann noch 28.000 Mal redundant ist, spielt ja keine Rolle. Aber ich weiß halt nicht, ob dieser Langzeitspeichergedanke, ob der noch so drin ist. Also ich meine, früher hat man das ja so gemacht. Man hat Dias oder was auch immer, hat das irgendwie auf Band und hat das dann in Räume oder in Räumlichkeiten untergebracht, wo man gesagt hat, hier hält das die nächsten 100 Jahre. Macht das noch jemand? Also wenn du jetzt gerade hier das Bundesarchiv nimmst, so, die speichern das jetzt.
Wir hören immer gern Mikrofilm, sagst gern verbannt worden, ne?
Ja, sowas.
Also diese Mikrofilmplatten diese halt.
Ja. Da gibt's doch diesen Typen in Amerika, der sich die Mühe gemacht hat, die ganzen alten Zeitungen, die auf Mikrofilm vorhanden waren, zu digitalisieren. Und der hat eine ganz krude Website, aber hat das größte Zeitungsarchiv Amerikas. Also es sieht aus wie 1999, ne, so mit Mosaik, für Mosaik vorbereitet, aber ich sag mal, dass das große Problem ist, was ist praktikabel? Also natürlich, ich glaube, es hört sich, es ist eine perfektere Lösung zu sagen, man nimmt ein analog aufgenommenes Foto und digitalisiert es jeweilig mit dem
zu der
besten
Zeit
an Technologie. Ja. Genau, aber jetzt mal Realität. Also, wenn ich mir überlege, alleine ich habe meine ganzen Aktenordner und Unterlagen zum Beispiel alle gescannt. Ich habe so einen Duplex-Scanner, hier so einen kleinen, und habe Unterlagen für Unterlagen dadurch gejagt und habe dann die Entscheidung getroffen, was ist davon wichtig. Mhm. Hab das Wichtige dann davor auch gestempelt und dass man auf dem Scan die Nummer sieht, und das liegt alles chronologisch in einem Ordner. Das sind, ich sage jetzt mal, Versicherungsverträge sind, also das, was du im Original auch brauchst. So, den Rest habe ich dann wirklich irgendwann geschreddert. Ich wäre arg gekniffen, wenn meine Unterlagen weg wären. Deswegen habe ich sie verschlüsselt in der Cloud liegen. Ich habe sie auf einer Synology-Festplatte und auch noch lokal auf einem Laptop, also drei Versionen. Wenn es jetzt irgendwie doof läuft, sind diese ganzen hauptsächlich Quittungen und sowas alles weg. Aber das ist meiner Meinung nach, oder für mich privat ja zum Beispiel, das Praktikabelste. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ich könnte es auf Mikrofisch packen, was totaler Quatsch ist. Bei Fotos das Gleiche. Ehrlicherweise bin ich, obwohl ich selber nicht fotografiere, finde ich eine klassische Spiegelreflex, wo du Filme machst oder mit einem klassischen Film noch arbeitest, irgendwie toller, weil auch teilweise ich finde die Bilder irgendwie besser aussehen, obwohl das Licht, das ist vielleicht auch einfach nur persönliches Empfinden. Nur entwickeln, diese ganze Thematik ist natürlich da nicht mehr, ist noch halt obendrauf. Also es ist man nicht eben schnell ein Foto gemacht, obwohl vielleicht das verhindern würde, dass man 5000 lapidare Fotos hat oder anstatt 5000 langweilige Fotos vielleicht 10 gute macht. Also ist ja auch immer so ein bisschen dieses, man hält auf alles drauf, ohne sich wirklich zu konzentrieren. Das endet meistens ja auch im Desaster. Aber auch da ist für mich das Thema, okay, natürlich, es wäre schöner, wenn man das hätte. Oder es wäre vielleicht auch idealer, aber irgendein Tod musst du sterben und die Perfektion wird es nicht sein. Weil es wird nie perfekt sein. Ich finde natürlich auch, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen habt, es gibt aktuell diese kolorierten Fotos, wo irgendjemand ein Foto von 1900 nimmt und weil es auch eine relativ hohe Auflösung hat, das sehr realistisch, farbecht koloriert oder sich nach seiner Vorstellung koloriert, und du, ich glaube, es gibt von Abraham Lincoln gibt es ein Foto zum Beispiel, wo sie das gemacht haben, wo du echt da stehst und denkst, wow, das gibt ja einen richtigen Mehrwert. Und das geht mit einem analogen Foto.
Ja, genau, darum geht's nämlich, weil wenn du nämlich genauso ein Foto jetzt dann halt einfach vor 15 Jahren digital aufgenommen hättest, dann wäre es halt nur 1,5 Megapixel groß. Darum geht's halt. Du nimmst dir ein Foto du nimmst ein Foto von 1901 oder du nimmst ein Foto von 1862, scannst es neu ein, kolorierst es neu und kannst es dann in 5x6 Meter an die Wand pressen und sieht immer noch nicht scheiße aus. Und du nimmst irgendwas, was du 2002 mit irgendeiner, egal wie guten, Digitalkamera fotografiert hast und druckt es größer aus als DIN A4 und es sieht aus wie Arsch.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe gerade, also ich habe zum Beispiel seit, ich habe immer nur Android-Handys gehabt. Ich habe gerade letzte Woche diese Situation gehabt, ich habe in meinem Foto-App geguckt und ja, ich habe die Fotos bei Google liegen, ich bin ein schlechter Mensch. Und krieg dann eine, so einen Hinweis, ey, hier vor 10 Jahren, wie war das noch genau, vor 10 Jahren hast du das und das gemacht, schau dir das mal an. Und ich war echt total geflasht, weil ich hatte in einer Situation, die mir im Nachhinein, also in dem Augenblick war sie total unwichtig, im Nachhinein sehr, sehr wichtig war, hatte ich Fotos gemacht. Nichts Besonderes. Und ich stand und dachte so, wow, cool, das ist jetzt echt genial, dass du da ein Foto gemacht hast, dass du dich daran noch erinnern kannst. Denn das ist in dem Falle jetzt wirklich sehr, sehr schön. Aber ich hätte kein Foto gemacht, wenn ich eine Spiegelreflex gehabt hätte oder so, weil das war einfach ein nichtssagender Moment, der erst im Nachhinein ein besonderes Gewicht bekommen hat. So, und da muss ich sagen, digitale Version, super, liegt auf dem Storage, es taucht wieder auf. Und das ist, fand ich in dem Augenblick ganz genial. Aber ich glaube, vielleicht ist das situativ abhängig. Aber ich...
Also
ich finde es eine coole Frage, muss ich sagen.
Dem ging es ja primär jetzt wirklich um Filme und Serien. Ne? Das ja, war klar. Jetzt ja sein Hauptding. Es war jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil es jetzt halt nur die Tonspur zum Video war, hat dann halt auch die Cover in die Linse gehalten, dass er dann halt von der und der Serie hat er dann halt hier die DVD, hier die Blu-ray und jetzt hier dann halt, was man heute in 4K macht, Streaming wahrscheinlich, keine Ahnung. Es ging ihm halt primär um Filme und Serien. Ja. Da fehlt uns aus den letzten 30 Jahren dann aber schon einiges einfach, weil es einfach von Anfang an schlecht aufgenommen wurde. Immer von den letzten 30 Jahren. Und dann muss man sich Gedanken machen, wie nehme ich es denn jetzt für die Zukunft auf, wenn ich etwas aufnehme? Also, wie
speichere ich es ab? Es gibt zwei Möglichkeiten, analog oder digital nach gerade jeweilig bester Technik. Ja, und die ist in 5 Jahren schon wieder veraltet.
Ja, aber nach bester Technik nimmt man ja auch nicht auf. Also wenn du jetzt ins Geschäft rennst und kaufst dir irgendeine Kamera und dann speichert die als JPEG, ne? Wenn ich ins Geschäft gehe und kaufe mir eine Kamera, dann speichere ich es in RAW. Da stelle ich mir auch die Frage, wie lange hebe ich irgendwelche RAW-Dateien auf? Ne? Hebe ich die Original-FLAC-Dateien von unserem Podcast auf, ja oder nein? Ne?
Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Also ich finde zum Beispiel,
und
Fotos haben durch diese Technologie auch einen gewissen nostalgischen Wert. Ein Super 8-Film hatte immer Schlieren drin. Er hat immer diesen Fadenwirkung. Das kannst du heute als Filter machen. Das ist einfach so. Ich finde, man sollte das akzeptieren und sagen, okay, das waren 80er Jahre, das waren 2000er Smartphone. Früher hat man gesagt, okay, das war ein Super 8-Gerät. Vielleicht muss man heute einfach nur sagen, okay, das ist kein Super 8-Gerät, aber das waren, bei mir war es ein Nexus One, glaube ich, war mein erstes. So, hier, das war die Auflösung, was Nexus One gemacht hat. Das ist doch, oder ich bin Aufnahmen. Gestern
also die Fotos von der Hochzeit, die ganzen Kinderfotos, die habe ich im Endeffekt dann halt mit meinem Rohrbearbeiter dann halt auf ein Polaroid-Foto getrimmt. Also die sehen aus wie die Kinderfotos von mir.
Ja,
aus der Kamera sehen sie hervorragend hochgestochen und scharf und toll. Ne? Und jetzt sehen sie aus wie 30 Jahre alte Scheiße, weil ich es halt so wollte.
Ja, aber ich finde, das ist einerseits ein ganz interessantes Thema, aber andererseits kann man sich da drin verlieren. Was ist wie Henne-Ei-Prinzip? Was willst du machen? Also, ich werde nicht mehr horten in der Hoffnung, dass ich damit etwas Edles habe. Andererseits, ich habe diese Story gelesen vor ein paar Jahren. Die haben in Amerika das Kabelfernsehen nicht archiviert, die Sendung. Oder diese Magnetbänder waren relativ teuer und dann haben die Kabelsender die wiederverwendet, haben die einfach überschrieben von den aufgenommenen Sendungen. Dann gab's eine Messi-Omi, kein Scherz, aber den Ding finde ich nicht, weil das ist eine Story, die habe ich jetzt so im Kopf. Die hat diese ganzen Sendungen aufgenommen Und irgendein nationales Archiv hat sich um diese VHS-Kassetten gekloppt, weil das die einzigen nahtlosen Aufnahmen dieser ganzen Sendung waren. Und gesagt haben, okay, das müssen wir digitalisieren. Da gab's also, glaube ich, die hatten da wirklich ein Digitalisierungsproblem, weil die gesagt haben, die hatte den ganzen Keller voll. Als sie gestorben ist, haben die ja gestanden, ach du Scheiße, die hat hier alles aufgenommen über 10, 15, 20 Jahre. Und das ja, und, ist natürlich dann auch so, wieder ein so Schatz und Pfund.
So gingen ja verschiedene Staffeln von Doctor Who verloren. Bei einem Brand oder bei irgendwas, keine Ahnung. Aber
ja, irgendwie ich meine,
anderthalb Staffeln Doctor Who sind halt weg. Also es ist eine Serie, die seit 1962 läuft und anderthalb, zwei Staffeln gibt es halt nicht mehr. Und da sahen schon
die Gemälde, es gibt auch dann die Gemälde, die verschwinden, wo man dann denkt, oh, ja, wo ist es geblieben? Ich glaube, das ist einfach so. Es ist dieses, man will alles perfekt absichern, vergiss es, klappt nicht, 100% gibt es nicht.
Wollte er ja nicht, also hat jetzt ja wirklich nur in den Raum gestellt, lass uns doch mal drüber diskutieren, also
funktioniert ich meine, man kann ja, nee, also ich meine, das aber ist so.
Was, ja? was den Verlust, der Kuba hat vorher gesagt, irgendwann will man unser Wissen verloren haben, also ich meine, wenn man sich die Zeitmaschine anschaut, egal ob jetzt die von 1960 oder die von 2000, wann auch immer, 2003 oder wann sie neu verfilmt wurde, da sieht man es ja, als der Mensch in der Zukunft an, als er die Zukunft erreicht und die Bücher in die Hand nimmt und sie zerfallen zu Staub und niemand weiß mehr was und wie. Also der alte Film Time Machine von 1950.
Ja, ich meine, entschuldige, ja? Guck dir das bitte an. Ja. Römisches Reich hatte technologischen Vorsprung und alles. Dann ist es zusammengebrochen, die ganze Organisation ist in den Wicken gegangen und dann kam das Mittelalter, wo einiges leider vergessen worden ist, was 100 Jahre vorher selbstverständlich war und bis heute teilweise verschwunden ist. Und
wenn man aber digitale Dinge sucht, dann geht man auf archive.org. Das ist ja das Internetarchiv. Da hatte irgendein reicher Mensch, hat sich eine ausrangierte Kirche gekauft und hat dort dann halt einen Haufen Serverschränke hingestellt, so die mehr, und speichert dort das Internet ab und speichert dort Daten, Dokumente und Filme ab. Da gibt's auch die Wayback-Maschinen, sind alle jetzt in den Shownotes auch schon verlinkt. In der Wayback-Maschine tippst du eine URL ein und dann kannst du dir aussuchen, zu welchem Zeitpunkt in den letzten 20 Jahren du dir diese Domain dann nochmal anschauen möchtest. Also die haben dann halt so mehrere Snapshots pro Jahr gespeichert. Und dann gibt es da zum Beispiel auch die Prellinger Archive, die ich verlinkt habe. In denen sind so die ganzen alten Duck-and-Cover-Videos der Amis drin. So, die, in denen dann die Vorzüge der Bombe und wie man sich dagegen schützt.
Ja, oder es gibt ja auch die ganzen Fotoarchive teilweise, die dann, wo eigentlich so nichtssagende Fotos auch gerne drin.
Genau, da ist auch viel Scheiße drin. Also da wird wirklich jeder ganz oft gehoben. Ne? Also das Care of the Skin. Ne? Also es ist ganz, ganz tolle. Und was es dort auch gibt, das ist nämlich dieses Conet-Projekt. Das sind die Irdial Discs, das ist eine 6-CD-Sammlung, auf der dann halt alle möglichen Zahlensender drauf sind. Die gibt's auch im Archive. Da war das Sample her für unser Tree 9 Dings. Also schaut euch archive.org an, es ist einfach nur schön. So, Entschuldigung, das wollte ich jetzt eben bei Kuba noch, bevor wir jetzt noch dreimal weiterspringen, wollte ich das nämlich noch nachreichen mit dem Time Machine eigentlich.
Und wer ist der reiche Mann?
Das weiß ich nicht.
Tim Berners-Lee, nein.
Ich schaue mal bei Wikipedia, was Wikipedia zum Archive.org.
Ist der Gründer der Organisation Internet Archive. Und warte, ich habe da gerade durch schnelles Googeln einen Link von der FAZ gefunden. Da sieht man das Ding.
Also im Archive.org kann man sich auch wunderbar über ein komplettes Erkältungswochenende wegretten. Einfach nur durchstöbern von alten Scheiß. Der teilweise unanschaubar ist, weil er halt auch dann nur in 480 mal 128 Pixeln dann halt drin ist. Ne? Also die haben genau das gleiche Problem, ne?
Ja, unoptimiert für Netscape Navigator 3.
Jo, Sachen hat 1996 angefangen, ne?
das war noch Zeit.
Großartig.
Da findet man noch einige Webseiten.
Wie hieß denn dieser Mail-Client noch? Eudora? Kann das sein?
Ja, genau. Eudora.
Ich habe nur gerade überlegt, weil du gesagt hast, 96 und Netscape Navigator. Wir haben ja relativ lange Zeit in der Firma noch mit UECP gearbeitet. Und jetzt habe ich mich gerade versucht zu erinnern, wie dieses Mail-Tool hieß, das diese UECP-Mails da quasi dann dargestellt hat. Ich meine, es war Eudora. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher.
Unix-to-Unix-Copy-Protokoll. Mhm. Oder? Dafür steht doch UECP, ne?
Ja, meine erste E-Mail-Adresse, die ich hatte, die war irgendwie, jetzt muss ich überlegen, alex/Ausrufezeichen/Kagiba.
Meine allererste E-Mail-Adresse war noch im Fido-Net. Also dieses Netzwerk zwischen Mailboxen. Da hast du dich in deiner Stamm-Mailbox eingeloggt, hast eine E-Mail verfasst. Das war dann nach ellenlange Adressen, weil da halt dann wirklich der komplette Weg drin stand. Ne? Also ja, da hast du dann deine Mail verfasst, ist abgespeichert und nachts haben die Mailboxen sich dann gegenseitig angerufen, haben dann halt Nachrichten gepusht und gepollt. Und wann die Mail dann halt da war, da war ich, wann die Mail dann halt da war, hing davon ab, wie viel Hops dazwischen sind und wie viele Nächte es dauert, bis die sich alle gegenseitig in welcher Reihenfolge dann gepusht und gepollt haben.
Das kenne ich ehrlich gesagt nur aus den Erzählungen hier von den alteingesessenen Leuten, die so im Chaos-Computer-Club-Umfeld-Podcasts machen.
Also da gab es dann zum Beispiel eine E-Mail-Adresse Max, also ich lese jetzt aus Wikipedia gerade mal irgendwas vor, max-mustermann@p1.f1200.n270.z2.filonet.org. Und da hast du dich dann halt wirklich durch die einzelnen, also die Subdomains sind dann halt die Nodes, die dazwischen hängen, ne? Die haben dann da so wild rumgepusht und gepult und gemacht. Also es hat danach gerne mal 4 Tage gedauert, bis eine Mail ankam. In den Postfachen, da musste ja noch abgerufen gehen.
Das ist schon... Aber das sind alles so Sachen, ne?
Aber hier steht dann noch was Schönes. Am 30. Januar 2011 wurden viele Fido-Net-Nodes reaktiviert, um die zeitweilige Abschaltung des Netzes während der Revolution in Ägypten 2011 zu umgehen. Also mit des Netzes vermute ich Mense dann des Internetses. Weil in dem Moment, in dem du so eine Mailbox-Geschichte hast, die sich dann halt gegenseitig anruft und pusht und pollt, ist es einfach nur scheißegal, wenn das Internet weg ist. Weil das Zeugs hat ja auch schon vorher ohne Internet gut funktioniert.
Ja, aber um da wieder auf das Thema zu kommen, jetzt stell dir vor, ich meine, das hatten wir ja schon mehrfach angesprochen, jetzt ist aus irgendwelchen Gründen bricht diese Infrastruktur zusammen.
Diese Infrastruktur kann ja nicht zusammenbrechen.
Richtig, deswegen immer, wenn ich bei Heise irgendwo lese, dass, keine Ahnung, zuletzt war es, glaube ich, in Thailand oder auf den Philippinen, wo quasi die Jugend rebelliert hat und die Leute, also die Obrigkeit, und ich nenne es jetzt
WhatsApp
mal so.
Abgeschaltet.
Genau. Und da denke ich mir jedes Mal, als ich das erste Mal...
Dann schick halt ein SMS, du Depp.
Nee, als ich das erste Mal Funker gesehen habe.
Ach so.
Ne, also diese... Also auf dem Kongress ist das ja auch immer so ein Ding. Da denke ich mir, warum machen die da so nie... Seit diesem Zeitpunkt, immer wenn ich das lese, denke ich, ja, das funktioniert dann halt trotzdem noch. Wenn da irgendwo ein bisschen Strom ist, geht's. Also ich meine, man sieht es ja auch bei, hier, keine Ahnung, dieser Zombie-Apokalypse-Kram, da funken sie halt.
Der Funk funktioniert ja sogar ohne Stromnetz.
Ja gut, du brauchst halt nur
mit Batterien. Ne?
Ja.
Du brauchst halt keine Infrastruktur, du kannst dich halt komplett mobil und du kannst dich auch im Fahrrad setzen und den Strom mit dem Fahrrad erzeugen. Na.
Noch ein letztes Ding zu diesem Thema. Also, wie gesagt, ich sehe das irgendwie mittlerweile so ein bisschen skeptisch, ob die Menschheit sich überhaupt bewusst ist, also wie gesagt, klingt ein bisschen nach Aluhut, aber irgendwie habe ich da wirklich so ein bisschen, sehe ich da so leichte Gefahr, dass die Menschheit irgendwie so blöd ist, weil sie sich quasi auf dieses, ja, das Internet ist immer da und ich muss hier, ich muss mich um gar nichts kümmern, weil das ist ja omnipräsent, ne? Ich kann im Handy, auf dem Handy, im Notebook, im Zug, auf dem was weiß ich wo, ich komme immer an meine Daten ran. Aber was wäre wirklich, wenn diese Infrastruktur, so wie man sie jetzt kennt, zusammenbricht und sie sich auch aus welchen Gründen auch immer nicht mehr zurück, also nicht mehr wiederherstellen lässt? Ich meine, das kann man bei Analogfilmen kann man das jetzt auch sagen, wenn da einer, keine Ahnung, da ist irgend so ein Berg, da ist unten das Archiv drin, wenn dann einer den Berg sprengt, gut, ist es auch vorbei, aber ich glaube, du brauchst um diese alte Technologie, also so Mikrofilme und so, brauchst du viel mehr Energie, um das zu zerstören, wie du es bräuchtest, wenn du versuchst, die Infrastruktur, so wie sie jetzt ist, quasi außer Betrieb zu nehmen. Wie auch immer man das macht. Also.
Ja, aber genauso wie du es jetzt aber auch gerade gesagt hast, lassen wir uns aber auch auf andere Sachen in, nämlich zum Beispiel den digitalen Behördenfunk. Ja, der mittlerweile nur noch über zentrale Relaisstellen funktioniert und quasi nicht mehr ohne weiteres von hier nach dort. Das, diese Tetra-Geschichte ist das, glaube ich, ne? Wenn uns Infrastruktur wegbricht, dann können noch nicht mal die Behörden miteinander funken. Dann kann die Polizei nicht mehr funken, weil die Zentrale hat keinen Strom.
Ja. Ich meine, das ist ja teilweise, also wo es vielleicht ein bisschen mehr so ins Bewusstsein gerückt ist, war ja die Tatsache, oder ist die Tatsache, dass so das ISDN-Netz ja auch quasi stirbt. Und früher war es ja zumindest, oder es ist tot.
Seit 2013 gibt es keine Neuanschlüsse mehr, oder seit 2014. Ach so.
Und früher war es ja so, also was heißt früher, ne? Vor 5 Jahren, gut, es war früher, das Netz an sich hat quasi die Telefone mit Strom versorgt. Ich meine, inwieweit das sich hat aufrecht halten lassen, wenn jetzt quasi komplett Saarbrücken oder irgendeine relativ große Region oder eine größere Region dann quasi vom Netz getrennt ist, wie lange sich das aufrecht halten lässt, sei jetzt mal dahingestellt, aber du konntest halt telefonieren und du hast heute kein Internet mehr, also das Internet fällt aus, die Oma hat kein Handy, ja, wen will sie anrufen, wenn sie jetzt quasi in Not ist? Denkt denn niemand an die Omas?
Also die
Aufrechterhaltung, also
wir haben das wieder das Zeitlag-Problem. Wir beginnen gleichzeitig zu reden und hören es dann aber jeweils erst 3 Sekunden später. Entschuldigung.
Ist überhaupt kein Problem. Nee, also dieses ganze Kommunikationsthema, ja klar, habt ihr recht. Aber die Generation, die jetzt in den Beruf kommt, die kennt es nicht mehr anders. Für die ist ISDN eine Abkürzung, wo die einen doof angucken.
Also mein Mitarbeiter hat gesagt, ISDN steht für Ich sind deine Nummer.
Ja. Und das ist das Problem.
Aber da siehst du,
und damit ist auch diese Selbstverständlichkeit weg. Das, was wir noch als selbstverständlich sehen, wo wir sagen, Mensch, das hat auch deine Daseinsberechtigung. Es gibt zum Beispiel vom Fraunhofer-Institut haben die so eine App entwickelt, das im Katastrophenfall eine Kommunikation von Handy zu Handy ermöglicht. Dass sie sagen, okay, wenn wir es hinbekommen, wenn da zum Beispiel Sendemöglichkeiten nicht mehr sind, aber die Leute weiter ihre Handys laden können, kann man ein Netz aufbauen, das darüber funktioniert, dass es von Handy zu Handy eine Nachricht verschlüsselt schickt und irgendwann dann der Empfänger sie erhält. So, das ist so deren Idee, weil sie sagen, okay, dann kann man auch ohne Sender arbeiten, aber
vielleicht
ganz ehrlich,
funktioniert sogar auf demselben Protokoll, auf dem Fido früher funktioniert hat.
Ja, vielleicht ist das so.
Also dumm waren die Protokolle nicht.
Haben die auch einfach nur Fido kombiniert.
Ich meine, es hat ja funktioniert, ne? Also und das dann halt einfach mit einem anderen Medium angewandt. Ja, das sind aber halt dann schon wichtige Dinge. Also das ist dann halt der Kommunikationskristall. Ja? Jetzt sind wir vom Datenkristall zum Kommunikationskristall.
Ja gut, irgendwie muss er ja auf den Kristall, ne?
Es fehlt halt, muss ich auf die Drohne. Es fehlt halt irgendwas.
Aber da gibt es auch kein wirkliches Konzept. Weil, also ich meine, selbst, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, jeder hat doch sein eigenes Datenhaltungskonzept. Klar, okay, also ich meine, das hat sich doch auch erst in den letzten 4-5 Jahren in meinem Freundeskreis so langsam durchgesetzt, dass man zum Beispiel ein NAS hat, also ein Netzwerk, eine Festplatte im Netzwerk. Storage. Die meisten, ja, die haben eine Storage und meistens haben die es auf ihrem Laptop. Dann ist das Ding abgeraucht. Ein Bekannter von mir, da ist das gewesen, wie heißen die, Time Capsule heißen die bei Apple, glaube ich, ne? Mhm. Ja, ein Bekannter von mir, die Frau ist...
Zu Unrecht heißen die so.
Genau das. Also ein Bekannter von mir, die Frau hat ist leidenschaftliche Fotografin, hat also Hobbyfotografin, hat zigtausend Bilder von den Kindern, alles Mögliche. Alles immer ordentlich auf die Kapsel und dann ist das Ding abgeraucht.
Ist halt nur eine Platte drin, ne?
Das ja, ist halt genau. Also nee, also und... das war wirklich, dann rief der mich an und er sagte, hey, ich stehe hier total mit dem Rücken an der Wand. Und das ist wohl auch noch so gewesen, dass das nicht mehr reparabel war, weil irgendwie physisch auch ein Schaden war. Da hat der dann, weil also da wirklich ein Drama zu Hause war, das war ihr ein und alles, diese ganzen Bilder, da hat er diese Hannover Firma da beauftragt, die dieses Recovery machen. Physisch, also die Ersatzteile der Platte ausgewechselt und ich glaube für 1.300 Euro dieses Ding reaktiviert. Du kannst ja aber sicher sein, dass der Begriff Ride 5, den ich Ihnen da gesagt habe, ihm auf einmal, ja, ich glaube, das macht Sinn, ja. Das war schon wirklich krass.
Nur der Vollständigkeit halber, ne? Ride ist kein Backup.
Ja.
Ich weiß,
es
war nur einer von den vielen Begriffen. Ich habe im Endeffekt aber wie spricht man es aus? Synology, Synology, wie auch immer.
Du meinst die Firma, also, diese NAS-Dinger da baut?
Genau.
So ein Kuhn-Ding.
Habe ich ihm empfohlen. Genau, und die können ja auch das Apple-Protokoll und damit.
Ja, mit denen habe ich mich auch...
Mädels,
viel rumärgern
dürfen dieses Jahr.
Wir haben genau ein solches Gerät im Haus und damit musste ich mich dieses Jahr schon dreimal rumärgern. Es musste auch weggeschickt und das ist alles riesengroße.
Aber das Geile ist, wenn du die wegschickst, dann Preis. Kommen die ja mit leeren Platten zurück.
Ja, sowas halt. Und ach, alles.
Also jetzt ein Scherz oder was?
Nee, es ist wirklich schlimm, also vor allem für das Geld. Das Ding war irrsinnig teuer, es war doppelt so teuer als der Server, den ich selbst gebaut hätte gewesen wäre. Und es ist eine Blackbox und nichts geht und der Support ist scheiße und es ist alles scheiße und stinkt und kostet dafür einfach nur doppelt so viel Geld. Es ist ganz grausamer mischt. Aber sie haben ein sehr gutes Marketing.
Okay, also ich meine, ich habe vorher eine Western Digital gehabt, dieses OneBook-Ding, das war dagegen Rotze. Aber ich meine, vielleicht komme ich auch von der Kellerabteilung in Souterrain gerade.
Ich rede jetzt nicht vom regulären Tagesbetrieb, da sind die Dinger großartig. Ich rede halt von der, wenn was mache ich, wenn was ist? Ja, Haschi Arschkart gezodern. Davon schwätze ich.
Naja, ich habe halt
die also laufen, für mich sind privat. So toll.
Ja, ich habe halt für mich Privates gelöst. Ich habe noch einen Dropbox-Account, wo ich auch ein bisschen Geld für bezahle. Und das Ding kopiert halt verschlüsselt die Platte, ich glaube, einmal in der Woche, kompletto.
Ja, jetzt, so sind wir jetzt nämlich in dem Folgethema, was ich eigentlich jetzt weggeschoben habe, aber wenn wir jetzt ja trotzdem automatisch dahin kommen sind, dann schiebe ich es nochmal zurück.
Ja, aber das war nämlich genau, jetzt kriege ich nochmal rein, das ist nämlich genau das Thema. Wer die Kultur des Datenschutzes oder sage ich mal der Datenerhaltung. Wer kann das denn außer ein Admin vielleicht, weil er sich da tagtäglich mit beschäftigt? Ja, dann wird dann so ein NAS-Server gekauft, weil man ja merkt, muss man was machen. Aber das Ding muss ja auch konfiguriert werden. Und das ist ja, ach so einfach, ja, aber du musst ja irgendwo ein Datenschutzkonzept und ein Datenhaltungskonzept haben. Die Privatleute sind damit total überfordert.
Ja. Und es wird auch immer noch nicht in der Schule gelehrt.
Ach, in der Schule gelehrt. In der Schule werden Handys verboten irgendwann wahrscheinlich, weil man ja Sündenkram
In der Schule soll nicht gelehrt werden, wie man sich einen Server aufsetzt. In der Schule soll das Verständnis gelehrt werden für Daten. Zum einen Daten, richtig. Was sind Daten, welche Daten gebe ich her? Medienkompetenz, Datenschutz, ne? Auch die Selbstauskunftsbefähigung und Berechtigung gegenüber Firmen, gegenüber Behörden, gegenüber allem. aber auch, was sind Daten, die ich aufheben muss, wie du vorher gesagt hast, ich habe alles gescannt und insbesondere dann halt irgendwelche Policen von Versicherungen, ja, die muss ich ja trotzdem irgendwo noch irgendwie, und die habe ich dann halt doppelt und dreifach, weil genau die brauche ich. Die brauche ich auch, nachdem es gebrannt hat. Wenn das Haus gebrannt hat, dann brauche ich sie. Im Idealfall brauche ich sie nie. Ich brauche sie, nachdem das Haus gebrannt hat. Und dann bringt es mal nichts, wenn die im Keller im Schrank neben dem Server liegen, auf dem die Kopie noch liegt. Weil
ja, genau, du hast einen Einbruch einfach. Irgendein Spacko nimmt dir dann seine Platte mit, dann guckst du doof. Ist sie weg physikalisch. Hast du wunderbar tolles Gerät, aber ja, also genau. Das ist dieses ganze Datenschutzthema. Ich kann mich immer wegwerfen.
Nicht Datenschutz, Datenhaltung, bitte.
Ja, gut, Datenhaltung, aber das ist gut, okay. Das ist, ja, dieses ganze Datenthema ist halt irgendwie Datenkristall, ja. Ich finde es, muss ich ehrlicherweise sagen, es ist ein Thema, was viel zu wenig von den Leuten wahrgenommen wird, immer erst dann, wenn es brennt. Vorher ist es absolut unsexy und auch, sage ich, auch egal.
Das ist aber genau.
Aber wenn sie ihr Handy. Ja, das ist so ein undankbares Thema, aber dann, wenn auf einmal irgendwas abraucht, stehen sie da. Oder mein E-Mail-Account funktioniert nicht mehr, alle Daten sind weg. Ja, was soll ich jetzt tun? Ich kann jetzt gerne mit einer Rassel schütteln und Zeichen oder Rauchzeichen machen, aber das wird es auch nicht ändern.
Der Sysop hat ja zu dem Thema ein bisschen vorher schon mal so ein 5-Minuten-Ding gemacht. Da ging es halt drum, dass er eine iCloud-Sync-Geschichte dann halt, also er mussten, ein iPhone war weg oder kaputt oder gestohlen oder irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und er musste dann halt aus einem Backup, das automatisch in die Cloud geschoben wird, musste er dann halt aus dem Backup die Wiederherstellung starten. Konnte oder wollte aber nicht das gesamte Backup. Es ging primär jetzt dann, wir brauchen jetzt dringend genau die und die Geschichte aus dem Backup. Ja, geht aber nicht. Du musst die kompletten 128 GB runterladen und dafür brauche ich aber jetzt erstmal ein Gerät mit 128 GB. Also die Sachen sind da, aber ich kann sie nicht anwenden, ich kann sie nicht benutzen, ich kann nicht drauf zugreifen. Solche Sachen sind es halt auch. Also ich schiebe alles in die Cloud und jetzt kaufe ich mir ein neues Telefon. Wenn alles klappt, dann tippe ich meinen Namen und mein Passwort in und dann dauert es eine halbe Stunde und dann ist all mein Zeugs wieder da. Und wenn es nicht klappt, dann gibt es niemanden, den ich fragen kann. Es gibt keinen. Sagen wir mal, mein Keller wäre schön aufgeräumt und ich brauche jetzt irgendeine, ich bräuchte mal nochmal die Kinderbilder, die ersten Kinderbilder vom Julius. So, die habe ich auf einer Platte und die steht in meinem Schrank, in meinem Archiv. Und dann kann ich die Silke in den Keller schicken und sagen, schau mal im ersten Schrank, im zweiten Fach, die fünfte Platte, da liegt's. Ja? So. Und wenn das alles funktioniert und dann kommt die Silke hoch und hat die richtige Platte dabei und da habe ich die richtigen Daten. Und wenn es nicht funktioniert, kann ich selber in den Keller gehen und kann in dem Keller suchen. Und bei dieser Cloud-Scheiße sage ich halt, ich hätte gerne mein Backup von vorgestern. Und wenn es funktioniert, ist gut. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es so gut, als hätte ich Kent gehabt. Ich kann
ja,
nicht
jemanden anrufen, genau,
ich kann nicht nachfragen, ich kann nicht sagen, ja, du lädst schon, was weiß ich, jetzt nicht nur die iCloud, generell einfach, wenn du irgendwelche Blackbox-Scheiße hast, also dieses Problem, was wir mit dieser QNAP dann halt auch hatten, ne? Wir konnten da nichts machen, weil es ist halt ein abgeschottetes System. Ich habe das Ding vor mir, ich habe es in der Hand, ich habe die Platten, es ist ein abgeschottetes System. Ich kann an der konkreten Sache, die wir als Problem hatten, konnte ich nichts machen, weil man mich nicht lässt oder weil es nicht vorgesehen ist. Ich hätte nur 4 Byte an Informationen gebraucht. Ne? Also im Endeffekt einen Wert, eine Zahl. Und ich habe dann ein 30 Gigabyte großes, ein riesengroßes Plop an Daten und muss das irgendwo hin wegsichern und kopieren und entpacken und dann kann ich irgendwann in den Ordner rennen und kann mir dann halt vielleicht die Zahl. Und wenn dann 5 Byte von dem Backup-Archiv fehlen und dann kommt dann halt die Verifizierung, dann sagt er, der Dateicheck hat ergeben, dass dieses Backup invalide ist. Dann entpack mal doch zumindest mal das, was funktioniert. Nee, dieses Archiv ist kaputt. Ja, ist ja schön, wenn die letzten 5 Bytes nicht funktionieren, die letzten 30 Megabyte nicht funktionieren, ich brauche irgendwas von den ersten 10 Kilobyte. Dann entpack mir doch bitte die ersten 10 Kilobyte wenigstens. Nein, entweder alles oder nix. Ja, dann mach alles. Alles geht nicht. Ja, dann mach ein bisschen. Nein, alles oder nix. So, und dann stehst du da, die Daten sind da, du weißt, dass sie da sind und du kannst nicht drauf zugreifen, du kannst sie nicht anwenden. Und das ist scheiße. Und das prangere ich an.
Da hast du recht.
Das ist halt der Versuch, es möglichst einfach zu machen.
Wem? Es macht's ja niemandem einfach.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Also ich habe jetzt, gut, okay, das war eine andere Situation, weil ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich habe jetzt schon das vierte iPhone, ich meine. Und also die vierte iPhone-Generation und hatte auch schon zweimal einen Ausfall. Also Ausfall im Sinne von Display war kaputt. Ich mache halt regelmäßig ein Backup und wenn du jetzt ein neues Gerät bekommst und du weißt, dass du dass dieser Fall eintritt, dann machst du halt vorher ein Backup, machst das Ding dann leer, schickst das zu Apple, bekommst halt ein neues oder keine Ahnung, kaufst ein neues, sagst dann hier iTunes, mach das Ding, wie es vorher war. Und da funktioniert das. Und genau das ist der Zweck, den es erfüllen soll. Und das ist so, wie es sein muss. Ich meine, du erinnerst dich ja an die Geschichte, die du hattest, jetzt auf deinem Android-Telefon. Du hast dort eigentlich viel mehr Möglichkeiten, also wenn du zum Beispiel ein geroutetes Telefon oder so hast, aber trotzdem gibt es irgendwie nichts, was auch nur
wenn annähernd so funktioniert. Wenn es ja geroutet gewesen wäre, hätte ich die Probleme ja nicht gehabt.
Ja, das meine ich ja.
Ich kann kein komplettes Backup machen, wenn es nicht geroutet ist. Weil selbst der Hersteller und das Betriebssystem halt einfach auf die verschlüsselten Container nicht zugreifen kann. Das ist halt in der iOS-Welt einfach anders. Ne? Ich habe jetzt übrigens, ich mache sie in die Shownotes, die Folge SysOps Digital Survivor iCloud iOS Backup Sync wieder gefunden. Dauert 8 Minuten 48. Schaut und hört sie euch gerne mal an. Jetzt gähnt er, statt weiter zu schwitzen.
Habe ich gegähnt? Ja, stimmt. Ich habe meinen Körper schon nicht mehr unter Kontrolle. Ich bin so aufgebracht. Also
ich würde trotzdem gerne das Thema Speicherung, Archivierung, C-File auf eine andere Folge verschieben.
Ja, definitiv.
Wir werden da ja gerne noch öfter drauf zukommen.
Das dauert
ja. Für mich ist es das wirklich. Also nachdem jetzt das Thema Chat durch Riot erledigt ist, was auch ein genauso ewig fortdauerndes Dauerthema für mich war, das Thema ist für mich Riot, also durch Matrix, aber deutlich erledigt, ist die Speicherung, die Versionierung, die Wiederherstellung, die Wiederherstellbarkeit, der Zugriff, die Synchronisation von Dateien und Daten ist für mich ein großes Thema.
Ja, also du hast dort ja auch einen ganz anderen Anspruch. Im Grunde genommen, da sind wir ja wieder, da haben wir wieder eine Brücke zu dem Thema des Tages. Es ist ja schon mal gut, dass Leute überhaupt in der Lage sind, möglichst simpel überhaupt ein Backup ihrer Daten abzulegen. Also so als Einstieg, so als Notnagel, ne, dass überhaupt was da ist, finde ich das alles, also es hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Also jetzt so die iTunes-Geschichte. Mich nervt das zwar auch, dass du nicht in der Lage bist, das irgendwie anders zu sichern. Also zumindest die Fotos und die Videos, das musst du ja nicht unbedingt in ein Backup legen.
Mich hat es halt genervt, dass es bei der Nutzung mehrerer Geräte einfach irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Weil ich habe nicht nur den einen Mac, den ich gerne mit meinem iPhone synchronisieren möchte. Ich habe nicht nur das eine iPhone, ich habe nicht nur das eine iPad gehabt, ja. Und es ist faszinierend, dass dann vielleicht die Podcast-App sich merken kann, an welcher Stelle ich denn aufgehört und zu hören. Aber es ist einfach zum Kotzen, dass dann halt auf dem einen Gerät plötzlich Bilder weg sind. Weil ich sie angeblich auf dem anderen Gerät gelöscht hätte. Warum sollte ich diese Fotos löschen? Also ich habe dann irgendwann alle diese Mechanismen abgeschaltet. Also Weil du auch keine Geräteverwaltung hast. Also du kannst dann. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt 5 iPhones gehabt hätte und 3 Pads, aber
Es reicht ja schon ein iPhone und zwei MacBooks.
Sowas halt. So, und ich hatte halt einen Mac. Ich hatte einen Mac in der Firma, also im Büro, ne, dann einen stationären, dann ein besseres zum Mitnehmen und ein altes, schlankes zum, dass halt besser in den Rucksack passt, oder dass man halt dann mitnimmt, da sag mal, gern hinfallen oder geklaut gehen darf, ne? So. Und dann halt noch ein Telefon und ein Tablet. Also ich meine, das ist ja genau das, was Apple jemandem dann so quasi vorschreibt, was man alles so braucht, ne? Als Digital Survivor.
Was der Firma auf jeden Fall gut tut.
Ja, so. Und dann hast du diesen Scheiß und die Synchronisation funktioniert nicht. Und da war irgendwann, dann drücken sie mal irgendwelche iTunes-Match-Geschichte auf, die ich gar nicht wollte, und dann waren plötzlich irgendwelche meiner Hörspiele waren weg, weil sie halt genauso hießen wie irgendwelche anderen Hörspiele. Also ich musste mir dann parallel zu meiner iTunes-Bibliothek, musste ich mir trotzdem mein Medienarchiv weiterhin selbst irgendwo aufbewahren, weil ich dem iTunes-Archiv nicht mehr trauen konnte, weil irgendwann die Sachen weg waren. Das war ja auch diese Geschichte mit dem iTunes-Match. Leute haben dann noch die Fehlpressung der und der Beatles-Platte, bla bla bla, und da haben sie sich noch dreimal verspielt und später haben sie nochmal neu aufgeholt und nochmal verkauft. Und die haben dann halt ihre Schallplatte konvertiert und haben dann halt ihre Version der Beatles-Geschichten dann halt gehört, bis dann halt iTunes Match kam, das Ganze dann halt durch digital gemasterte neue Versionen ausgetauscht hat. Das möchte ich doch nicht.
Das ist auch so ein richtiger Scheiß. Früher hat iTunes ja quasi auch, also du konntest ja quasi sagen, okay, die Alben, die Interpreten, die Songs bitte aufs Telefon. Und dann hat er das gemacht und mittlerweile ist es so, das ist mir jetzt schon ein paar Mal so gegangen, da war ich unterwegs, wollte im Auto das Telefon dran machen und was ist, dann sehe ich neben dem Album die Wolke.
Ja.
Ne, so nach dem Motto, ja, du hast das Album ja, aber du musst es hier jetzt gerade runterladen. Und dann bist
ich will es
ja
jetzt hören.
Eben, und dann bist du immer dann genau in Frankreich.
Zum Beispiel.
Gut, die
was heutzutage auch egal, ich habe einen neuen O2-Tarif. 15 Euro weniger, 10 Gigabyte Traffic, und wenn der Traffic rum ist, dann hast du trotzdem noch ein Megabit Restgeschwindigkeit. Toll. Bis zu 10 Datenkarten. Ich stecke jetzt überall eine Datenkarte drin. Unser Retro-Machine kriegt jetzt auch eine eigene Datenkarte.
Ja, damit sie mit dem Amazon Dash direkt Waschmittel nachbestellen kann.
So was halt. Mit Sicherheit nicht.
Komm, gib es zu.
Aber diese 10 Gigabyte sind jetzt europaweit.
Ja gut, das ist, was hat die EU jemals für uns getan, ne? Außer dass ich jetzt in Frankreich
mit meiner... Was die EU jemals für uns getan hat, war, dass ich vorher 6 Gigabyte hatte in Deutschland und 1 Gigabyte in Europa. Und jetzt habe ich 10 Gigabyte in egal wo.
Ironieschild? Nee.
Ja. Für uns als grenznahe Bürger, ne? Also ich meine, wenn ich bei meiner Mama fahre, dann habe ich französisch Netz.
Ja, eigentlich sind wir doof, ne? Also wenn du dir die Datentarife in Frankreich anguckst, wäre es eigentlich geschickter, sich eine französische Karte ins Handy zu machen, den Leuten zu sagen, hier komm, mach dir die EU-Telefon-Flat in deinen Vertrag und ruf mich dann an, weil du bist ja so oft im französischen
oder
Netz.
Oder dass ruf mich das, einfach gar nicht an.
Oder so, das ist noch viel besser, schreib mir das bei WhatsApp.
Ruf nicht an.
Ruf
wo wir
nicht
wieder bei
an.
WhatsApp wären.
Und leck mich mit deinem scheiß WhatsApp am Arsch.
Genau.
Du Penis. Hey, WhatsApp ist geil.
WhatsApp und Facebook kann ich jetzt so hervorragend wirklich entfernt kriegen. Toll. Das ist meine Freiheit. Doch.
Die gönne ich mir.
Die gönne ich mir.
Deswegen ist es die ganze Zeit auch so sonnig, ne? Weil du jetzt ohne Cloud unterwegs bist.
Genau. Genau. Und wenn es wieder regnet, dann ist es die Sour Cloud. Oje, wie schlecht. Normal kommt so weit von dir.
Ja. Es färbt ab.
Ich bin zu oft mit dir zusammen. Wir dürfen es nicht mehr sehen.
Okay. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mehr mit dir spielen.
Jungs, wie sieht's aus? Wir haben uns vorgenommen und wir haben den Leuten versprochen, dass wir immer nur noch 2 Stunden machen. Da war um 15:15 so rum angefangen. Nee, wann haben wir angefangen? Machen um...
Ja, da du ja jetzt schon so schlechte Witze erzählst wie ich, ist doch der beste Zeitpunkt, jetzt aufzuhören.
Oder habt ihr noch was?
Nee, also ich bin durch.
Dann wären wir nämlich sehr, sehr pünktlich sogar. Wir sind jetzt bei 2:05 und begonnen haben wir bei 5:20. Geil. Geil. Punkt. Jetzt sind 2 Stunden rum. Hammer. Ey.
Es war mir eine Ehre.
Seht mal, wie ernst wir das nehmen, euer Feedback.
Plupp. So. Ja, und der Svenbert hat mir heute Mittag auch noch ein schönes Outro geschickt. Ich darf mal was aussuchen, 4 Minuten oder 8. Ich habe mir das mit 4 Minuten ausgesucht, das ist billiger bei Auphonic. Was ich noch sagen wollte, also ich freue mich, habe mich sehr gefreut über die E-Mail, von der ich nicht, über die ich nicht reden möchte.
Du möchtest drüber reden, aber der Gesetzgeber...
Genau, ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber es vorgesehen hat, dass ich das tue.
Dass uns Patrick Herrmann eine Mail geschrieben hat, wo oder
aus der
aus der Mustermannstraße 72
Wachtelgasse 32 in ja, wir würden uns sehr freuen, wenn uns noch mehr Leute Mails schreiben würden. Achso, Kuba, schreib mir bitte nochmal Mail. Ich habe da jetzt was umgestellt, vielleicht kommt sie jetzt an, ja.
Also ich
vielleicht haben uns ja auch ganz viele Leute Mails geschrieben und sie kommen einfach nicht an, weil sie es verkackt haben.
Ja, der beste Crayfield, dann ist der, der gar keine Mails zustellt.
Ja. Wir freuen uns sehr über Feedback. Wenn es euch gefallen hat, unser Name ist Landwirtschaft. Wenn es euch nicht gefallen hat, wir sind Bits und so.
Das ist mir jetzt grade, wenn es euch nicht gefallen hat, schickt uns eine Mail.
Genau.
An hat mir nicht gefallen at landwirtschaft.de.
@landwirtschaftsministerium.de. Es ist mir jetzt gerade kein anderer Podcast ingefallen. Bits und so finde ich ja trotzdem, also die finde ich ja toll. Helge Schneider macht das immer. Wenn es euch gefallen hat, mein Name ist Helge Schneider, wenn nicht Peter Maffay.
So böse.
Ja, aber meldet euch gerne, meldet euch auch, wenn ihr Sticker wollt, meldet euch, wenn ihr Sticker in eurem Hackerspace auslegen möchtet. Stickert aber bitte nicht wild. Gell? Und ja, irgendwas wollte ich noch sagen.
Ich schicke dir nachher die GPS-Daten von den Laternen, wo ich die Aufkleber überall schon angebracht habe.
Hast du Sticker von uns auf Laternen geklebt?
Natürlich. Nicht.
Gut, ich denke, ich werde die Auflistung dann auch kriegen.
Ich schicke sie dir aber per WhatsApp, weil dein Mail-Server nimmt ja keine Mails an.
Das werden wir noch sehen. Vielleicht ist dein Mail-Server einfach nur in der Lage, an eine IPv4-Adresse was zu schicken.
Nein, das schließe ich aus. Unser Mail-Server kann das.
Nicht jeder Mail-Server kann das.
Ja. IPv6 ist sowieso so nur eine Brückentechnologie zu irgendwas
anderem. Internet setze ich aus.
Genau. Ich faxe. Da habe ich letztens auch mitbekommen, ne? Da denke ich, was piepst denn da so? Bin ich rüber ins Büro, also in das Nachbarbüro. Das ja, ich versuche hier schon die ganze Zeit eine Bestellung wegzuschicken. Und ich dachte so, Alter.
Das ist ein Probierer.
Ist dein Ernst? Nee, es ist ein Multifunktionsgerät.
Aber nicht angeklemmt.
Doch, doch. Okay. Muss sein. Ich weiß nicht wieso, aber es gibt Sachen. Macht, was ihr wollt. Ich weiß nicht, wenn man da Gemeinde oder sowas
schicken muss. Eileen, sie mir doch gerade die Bestellung aufs Fax und dann schicken sie mal so, auf was? auf was?
Ich habe mich da ja mal ziemlich unbeliebt gemacht. Da kam ein Support-Ticket und da hat die Person, die dieses Problem hatte, gesagt, sie schickt mir gleich den Screenshot per Fax, was ich schon sowieso.
Das hat den Fall direkt schon mal erzählt, aber jetzt ruhig nochmal, ja, ich fand's toll.
So absurd und dann ja mit dem Spruch mit Technikmuseum Sinsheim fand's ja immer noch nicht so witzig. spricht auch seitdem nicht mehr so wirklich mit mir irgendwie.
Ist auch okay.
Habe ich diese Person, die hat mich nicht mehr lieb.
Ist doch auch okay. Aber wenn ihr, uns lieb habt, schreibt uns gerne Mails. Und wenn ihr möchtet, schenkt uns auch Honigguthaben oder schickt uns Fotos von euren Freundinnen oder.
Nein.
Kennt schon die.
Wie war das früher? Hier mit Pix im AOL Instant Messenger.
War das gibt's aber Reddit immer, Send Boobs.
Ich hatte niemals AOL. Erfreulicherweise. Und jetzt ist Stille.
Und es war Stille.
Dann machen wir jetzt Schluss. Dann kommt jetzt Sankt Nimmerlein von Sven Bird zum Ausklang. Tschüss, bis übernächste Woche.
Tschüss.
Waren ja noch Tschüss, oder?
Das ist ja unnötig, nicht zu tun. Aber wir könnten doch heute ausnahmsweise mal so enden wie das Chaos Radio. Die legen einem doch immer ans Herz, macht Backup und verschlüsselt eure Daten.
Sagen die das?
Ich meine, das so gerade im Gedächtnis zu haben. Ich werde es nachhören gleich. Aber generell kann ich mir Daumen sowas...
Daumen hoch und immer ein Bit überbehalten. Was war das? Was war das?
Keine Ahnung.
Nee, Wangelei, du aber. Ist deine Zeit.
Was war das?
Daumen hoch und immer ein Bit überbehalten. Der WDR Computerclub.
Echt, ich hatte es gerade fast so auf den Lippen. Um Gottes Willen.
Okay.
Ich fand die Jungs nie den Burner. Entschuldigung.
Ich bin wohl zu jung.
Ja, Jungchen.
Ja. Da war ich noch nicht flüssig. Wo waren wir stehen geblieben? Aber wir wollten Tschüss sagen, ne? Wir machen jetzt einfach so, als würde es Chaos Radio. Wahrscheinlich ist es auch so. Sowas Schlaues wird mir nie einfallen zu sagen. Deswegen macht Backups und verschlüsselt eure Daten.
Und immer ein Bit überbehalten. Tschüss.
Und so. Bis dann.
Bis dann.